Aber natürlich sind wir wieder da. Ein paar sind auf Instagram schon ganz nervös geworden und haben gefragt. Aber klar, wir haben doch nur Winterpause gemacht. Genau wie die Liga eben auch. Ab jetzt wieder jeden zweiten Mittwoch euer Lieblingshandball-Podcast. Das ist Hand aufs Herz, der offizielle Podcast der Liquimoli HBL. Ich bin Schmieso, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich sehr auf die Rückrunde. Wird ja wahnsinnig viele Spiele geben, enger Spielplan. Da liegt ein geiles, knappes halbes Jahr Handball vor uns. Der Comeback-Gast zur Rückrunde ist Quentin Mahé. Werdet ihr alle kennen, hat gerade unglaublich gewirbelt mit Frankreich bei der WM. Da werden wir nochmal drauf zurückschauen. Er erklärt uns so ein bisschen, wie sein Weg war über Frankreich in jungen Jahren nach Deutschland und sich dann nach vielen Jahren in der HBL mit dem Meistertitel aus Flensburg verabschiedet. Wie ist der Handball in Veszprém so? Ganz, ganz besonders. Kleine Anekdote von einer Autobahnraststätte, nachdem es in Köln mal wieder nicht geklappt hat, Zusammenkunft mit den Fans. Das sind echt geile Einblicke, die er da gibt. Genauso irre Geschichte, die Geburt seines zweiten Sohnes. Zu der ist er in der Nacht nach Deutschland gejettet. Aber das muss er alles selbst erzählen. Und eins muss ich noch anreißen. Wir haben schon viele geile Sprachnachrichten hier gehabt. Aber das, was heute gegen Ende dieses Podcasts kommt von seiner Familie, das ist das Herzzerreißendste, was ich je gehört habe. Wirklich, das müsst ihr euch reinziehen. Ich bin gar nicht drauf klargekommen. Das ist so unglaublich süß. Ein echter Lebemann, ein richtig cooler Typ, der uns ganz tief mit reinnimmt in seine Handballwelt. Ich glaube, ihr werdet viel Spaß haben bei der Folge. Das ist Hand aufs Herz mit Quentin Mahé. Jetzt muss ich aufpassen. Oh, er hat schon das Handy draußen. Muss ich jetzt einmal winken? Es ist auf jeden Fall, jetzt muss ich mich bemühen, Quentin Mahé. Ich habe es hoffentlich richtig hinbekommen. War ja, das okay?
Fast richtig. Hallo Schmieso, beim H müssen wir noch arbeiten. In Frankreich wird das ja nicht ausgesprochen.
Ach so, Mahé dann quasi. Ja. Scheiße, jetzt habe ich mich so sehr auf den Vornamen konzentriert, weil ich war mir nicht sicher, ob du ganz gerne Kenny genannt wirst, aber du hast mir eben schon erzählt, ist dir eigentlich gar nicht so recht, der Spitzname, oder wie ist das?
Ja, ist bei Spitznamen eben so. Ja, sucht man sich ja selber nicht aus. Ja. Der ist mir damals gegeben worden, ich war bei irgendeiner Meisterschaft mit der Junioren-Nationalmannschaft, meine ich, und dann kam ich direkt nach Gummersbach, das war mein erstes Jahr dort, im Jahr 2011, und dann saß ich in der Kabine und die Jungs so, ey, wie heißt du eigentlich so? So, ich kam aus Dormagen, und so, Kenny. Und Bana Putic, der Halblinke damals, der Ungar, gab mir diesen Namen.
Okay. Ja, gut, das geht auch nicht zusammen, oder? So, die Ungarn haben wahrscheinlich eher eine harte Sprache und dann dieses melodische, weiche Französisch funktioniert.
Ja, richtig,
nicht,
ne? Genau. Ja. Ja, genau.
Sag mal, du bist ja gerade in Veszprém, also nehme ich an. Ich habe zumindest nichts anderes gehört. Ja.
Ja.
Ich habe eben schönerweise deine Frau und dein jüngstes Kind schon kurz sehen können. Sind alle gesund? Geht's allen gut?
Allen geht's super. Wir haben es also kurz nach der WM geschafft, nach Hause zu kommen, alle. Relativ spontane Aktion. Wir sind dann alle zusammen im Auto runtergefahren und das Auto vom Club ist damals mit meiner Familie Mitte Oktober nach Deutschland gefahren, sagen wir mal so, die sind zu dritt, damals 2,5, so meine Frau war damals schwanger, ja. Sind die nach Deutschland gefahren und wir sind dann jetzt alle zu viert jetzt wieder runtergefahren.
Richtig. Also sie ist zur Geburt nach Deutschland gefahren, deine Frau?
Ganz genau.
Ah, okay. Weil? Wollte sie einfach das Kind in Deutschland kriegen oder wegen Familie dort? Oder?
Ich glaube, das wäre auch super in Budapest gewesen. Es hätte auch dort wahrscheinlich sehr gut geklappt. Es gibt auch hier in Ungarn deutsche Ärzte und so weiter. Mhm. Aber das Gefühl war deutlich besser irgendwie. Wir haben uns dafür relativ früh entschieden, oder sie hat sich entschieden, nach Deutschland zu fahren. Und mein Sohn ist am 6. Dezember geboren und Mitte Oktober sind die schon rübergefahren.
Ja. Und er wächst gut, oder? Er sah wie so ein richtiger Wonneproppen, sagen wir aus.
Ja, ist total süß. Der lacht uns jeden Tag an. Das macht unglaublich viel Spaß. Das ist Wahnsinn.
Sehr cool. Und sonst, ich meine, ich weiß gar nicht, wie es in Ungarn ist, aber ihr scheint ja, ich kriege das nur über den Fußball mit, dass ihr ja scheinbar so ein paar andere Restriktionen haben, weil jetzt zum Beispiel Leipzig sein Champions-League-Spiel im Fußball in der Puskás-Arena spielt. Wie ist es sonst so? Ist das Leben auch runtergefahren oder was kannst du überhaupt so machen, außer zum Training und zum Spiel zu gehen?
Zu Beginn der Pandemie, als es bei allen losging, hatte ich das Gefühl, dass Ungarn immer so einen Schritt hinterher war mit den Restriktionen. Also so vom Gefühl her immer 2 Wochen. Also wenn es in Deutschland keine Restaurant mehr gab, das offen war, war es hier 2 Wochen noch der Fall und dann nicht mehr. Und mittlerweile ist das Leben ja mehr oder weniger normal hier. Die Restaurants sind nicht auf, aber alle Läden haben auf und Sport findet normal statt, ohne Zuschauer auch. Aber klar, Restriktionen gibt es, ne? Schwimmbäder zum Beispiel und Zoos oder sowas. Also das weiß ich jetzt wegen meiner Tochter. Das hat jetzt zu, leider. Aber es ähnelt sehr, würde ich sagen, Europas Restriktionen.
Ja. Und bist du froh, dass deine Kinder noch nicht im Schulalter, sondern noch ganz jung sind? Sonst müsstest du jetzt als Lehrer auftreten.
Ja, nö, ich glaube, das ist so eine Herausforderung, die wir uns stellen würden.
Ja.
Die jeder Elternteil sich stellen muss mittlerweile, ne? Muss man ja sagen. Ich hatte eine super Zeit mit wieder meiner Tochter, als das losging mit dem Lockdown, und ich war hammer viel mit ihr morgens unterwegs, spazieren. Und Zoo war noch auf, da der Spielplatz ist super für die Kids, und ihr Französisch ist in 2, 3 Wochen richtig gut geworden. Wir haben sehr, sehr viel Zeit zusammen verbracht, und ich muss sagen, das hat schon Spaß gemacht, ja.
Ach so, und deine Frau redet mit ihr auf Deutsch und du auf Französisch?
Absolut, ja.
Oh, okay. Das ist aber cool, oder? Für ein Kind so direkt komplett zweisprachig aufzuwachsen, hat sie einen echten Vorteil nachher.
Ja, ich hoffe, das ist der Sinn daran, und das ist das Natürlichste, auch für uns. Ich hätte natürlich auch mit Deutsch mit ihr reden können. Ich bin der deutschen Sprache mächtig, aber
Das merken wir gerade.
ja. Also ich wollte eh schon immer meine Kinder auf Französisch erziehen, und das Lustige ist, sie versteht wirklich alles, antwortet aber grundsätzlich auf Deutsch alles.
Ah, okay.
Und das ergibt dann lustige Gespräche. Also das.
Aber da ist der Einfluss von der Mama zu stark, oder wieso?
Ich würde sagen, ja, sie hat ja sehr viel mehr Zeit im Allgemeinen mit der Mom verbracht und mit ihrer Mom, und nicht zuletzt ja auch noch viel, viel mehr. Also von, wie ich sagte, eben von Mitte Oktober bis vor kurzem war sie in Deutschland in ihrer Familie. Und meine Frau oder werdende Frau, meine Fiancée, muss man sagen,
Ah, ihr seid
die hat,
verlobt, aber noch nicht
wir sind
verheiratet.
ganz genau,
Ja,
ja.
alles klar.
Der hat sehr viele Geschwister, und dort ist immer die Hölle los, beziehungsweise richtig viel Action, und dann hat sie richtig viel Input auf Deutsch.
Okay. Siehst du, immerhin Fiancé, so ein paar Worte aus dem Französischunterricht, und ich war auch selber viel in Frankreich, sind noch hängen geblieben. Ein paar Sachen
Wo warst
verstehe
du
ich.
denn überall?
Ich war immer im Sommer früher 2 Wochen in Nizza. Da haben wir so gute Freunde und da haben wir so ein, nicht von der Schule aus, sondern meine Eltern haben das so organisiert, dass alle, ich habe viele Geschwister und die haben eine Familie mit 4 Kindern und wir sind immer, haben uns untereinander besucht. Wir nach Nizza und die
Cool.
nach München gekommen immer. Ja.
Schön. Ah.
Deswegen habe ich so eine Bindung an Frankreich so ein bisschen und die
Ah.
Sprache ist auch noch ein bisschen hängen geblieben.
Okay.
Sag mal, wie ist es denn mit dem Handball gerade in Ungarn? Ich sehe natürlich leider nichts aus der ungarischen Liga, aber da macht ihr, glaube ich, eh immer alles platt, soweit ich weiß. Das Spannendere ist ja wahrscheinlich, was ihr in der Champions League macht, ne?
Ja, also es ist ja so, Aufgabe Nummer 1 ist es nichtsdestotrotz hier in Ungarn die Liga zu gewinnen. Es wird nichts weniger von uns verlangt, als Szeged zu gewinnen. Das ist Priorität Nummer 1. Das hat uns unser jetziger Trainer David Davies ja auch vermehrt gesagt. Das wurde ihm direkt mitgeteilt, als der hier hingekommen ist. Win against Szeged.
Ja.
Und das ist so das Machtwort jedes Mal. Sicherlich ist die Liga nicht die beste Europas, aber es gibt einige Teams, die schon den guten Ball spielen. Also wir haben jetzt zuletzt gegen Tschurgo unentschieden gespielt.
Ah, okay.
Gyöngyös, die gegen Berlin im EHF oder im European Cup unentschieden, glaube ich, gespielt hat oder mit einem verloren hat zu Hause. Die können auch einen guten Ball spielen, und es gibt vielversprechende Teams, die man natürlich nicht auf dem Zettel hat in Deutschland oder wo auch oder in Frankreich.
Spannend, okay, weil ich dachte auch genau so, ihr müsst euch zwei Spiele pro Jahr gegen Szeged anstrengen, aber sonst marschiert ihr da durch. Aber ist gar nicht so, oder liegt es dann auch daran, dass ihr oft mal Spieler schont in der Liga, um sie für die Champions League fit zu haben?
Naja, schon nicht, aber es gibt diese Regel, die ist wie folgt: Du musst zwei U23 ungarische Spieler haben auf der Bank, auf dem Spielbogen. Und daher sind halt 14 Profis jedes Mal fahren zum Spiel. Und ich weiß nicht, ob du unser Kader gesehen hast. Wir haben ja eine NFL-Mannschaft
15 Nationen oder so, glaube ich, ne?
ja,
In
13 oder 14 Nationen
Spielausweisung,
und 20 Profis, Vollprofis,
ja.
die alle anfangen können.
Ja.
Und dann muss er halt sechs streichen für so ein ungarisches Spiel.
Ja. Boah, aber auch krass, ist das, ich weiß nicht, wie nimmst du den Konkurrenzkampf da so wahr? Du hast ja, glaube ich, schon immer viel Spielanteile, aber du hast ja zum Beispiel, gerade jetzt, wenn du auf der Mitte spielen willst, gibt es ja mit Nenadic, wenn ich richtig bin, auch einen, der nicht so schlechten Ball spielt.
Ja, klar. Also es war so, die ersten Monate oder das erste Jahr von Davis, als der hier hinkam, hat er fast immer alle drei Mittelmänner mitgenommen zum Spiel. Champions League und ungarische Liga und damals sogar noch CH League, meine ich. Und wir haben 20-20-20 gespielt. Also wir haben uns darauf eingestellt, 20-20-20, und das war auch gut und das war auch von allen so akzeptiert. Die Rolle wurde akzeptiert und es hat auch Spaß gemacht.
Aber
Dieses Jahr,
heißt,
okay, das.
selbst wenn du top spielst, musst du raus nach 20 Minuten.
Ja.
Boah, das ist aber hart, oder nicht?
Ja, teilweise schon. Ich bin aber auch der Meinung, dass das nicht immer so war. Es war tatsächlich, wie du sagst, auch schon mal so, dass einer mal mehr gespielt hat. Ja.
Und wie ist so, ich weiß nicht, wie ist bei dir so das Gefühl? Fühlst du dich da wohl im ungarischen Handball und so viel Fokus oder die harten Proben in der Champions League? Oder wie ist das im Vergleich zum HBL-Handball damals? Den hast du ja auch ganz lange gespielt.
Mir ist erst klar geworden, wie krank der Rhythmus ist in der Handball-Bundesliga. Erst dann, wenn man weg ist, merkt man, wie wahnsinnig das eigentlich ist, was man da mitmacht. Aber wenn du im Zirkus bist, wenn du also im ganzen Prozedere bist, bist du mental darauf eingestellt, nach Weihnachten zu spielen, vor Weihnachten zu spielen und so weiter. Und deswegen stört dich das weniger, als wenn du mit einer anderen Perspektive das betrachtest, von weiter weg.
Mega spannend, okay. Also das heißt, du hast dir, während du in Deutschland warst, nie Gedanken drum gemacht, aber merkst jetzt schon irgendwie, es ist ein bisschen angenehmer, so wie es jetzt in Ungarn ist.
Definitiv, wenn du drinsteckst, also ist ja Wahnsinn, was wir alles mitmachen mussten. Okay, ich war jetzt auch noch in Flensburg damals, in meinen letzten 3 Jahren in der Handball-Bundesliga, und es ging um alle Titel. Und wir sind weit weg von allem gewesen. Das heißt, wir sind ja sehr, sehr viel gereist, und mir ist das gar nicht bewusst geworden, wie viel das eigentlich war. Also ich habe das jetzt durch soziale Medien natürlich und durch Kontakte noch in Flensburg noch deutlich mehr wahrgenommen, wie verrückt das ist.
Stimmt, da ist ja schon aus Flensburg ist ja schon, keine Ahnung, so Stuttgart eine halbe Weltreise, ne?
Absolut, ja. Ich glaube, Flensburg reist es mittlerweile viel besser, aber damals war es noch sehr, sehr viel Bus.
Ja. Oh, okay. Ja, stimmt. Den habe ich auch schon öfter vor den Hallen gesehen. Der Bus, wo man, aber konnte man da einigermaßen gut schlafen zumindest? Der hat ja, glaube ich, so
Geiler
Schlafkoje in dem
Bus.
Bus.
Geiler Bus, ja. Das war so ein Bus, der wird gar nicht mehr gebaut. Also das darf. Ich weiß auch gar nicht, ich meine, der hat nur noch eine Lebenszeit von einem Jahr, wie mir gesagt wurde. Du konntest halt die Rückenlehne einmal so nach vorne klappen, und die Sitzlehne oder der Sitz konntest du so auch nach unten klappen. Somit hattest du so ein Doppelbett, ein Hochbett. Aber über die ganze Länge des Busses. Und dann schlief man halt immer halt einer links, einer rechts, einer links, einer rechts, halt quasi damit man die Füße des anderen nicht ganz im Gesicht hat.
Oh, wer hat am schlimmsten gerochen zu deiner Flensburger Zeit?
Jakob Heindl, ganz klar.
Das ist fies. Ich hätte nicht gedacht, dass du jetzt wirklich einen Namen raushaust. Ja gut,
Ja
aber die
klar, sofort.
Kreisläufer und Abwehrspieler, die müssen auch am meisten schuften, ne? Die dürfen
Ja,
dann
und
auch
der
nicht.
war ja und der war unten, da ist die Luft sowieso schlecht, und der war halt ganz hinten noch dazu, also. Katastrophe.
Ja. Und sag mal, in Ungarn, also klar, jetzt keine Fans da, aber ich meine, das Land hat ja auch schon ein paar so Nationalhelden hervorgebracht. Wie ist denn da so zum Beispiel vom Fanzuspruch und ich weiß nicht, wirst du in der Stadt manchmal erkannt und so? Wie ist da so der Austausch? Wie ist das Handballleben in Ungarn verglichen mit Deutschland?
Ich vergleiche das gerne mit Flensburg. Also die Handballer sind sehr, sehr bekannt hier in der Stadt. Mhm. Du wirst relativ schnell erkannt, aber auch in Ruhe gelassen. Ehrlich gesagt. Das Publikum hier kennt sich handballerisch sehr gut aus, würde ich sagen. Mit die besten Fans Europa auch, würde ich definitiv so unterschreiben. Wenn man mal hier war oder im Fernsehen mitbekommen hat, wie die Stimmung hier ist im Champions League oder gegen Szeged, ist der Wahnsinn. Ist echt der Wahnsinn. Wenn man privat unterwegs ist, jetzt ich mit meiner Tochter oder wir als Familie, werden wir vielleicht mal angequatscht oder so, aber so schlimm ist das gar nicht.
Ja, okay. Also alles eher so in dem Maß, dass man es noch gerne mitnimmt und sich nicht gestört fühlt.
Ganz oft so beim Tanken oder wie Bäckerei oder so, Heuder Westbrem.
Ach geil, okay.
Aus dem Nichts so. Und das heißt ja nichts anderes als auf geht's Westbrem. Das wäre so, als würde man sagen, keine Ahnung.
Heya BVB oder so.
Genau.
Ja. Ach cool, okay. Aber das heißt, man wird auch nicht, weil ich kenne das auch, ich weiß nicht, du warst ja zum Beispiel auch mal in Gummersbach. Ich glaube, da ist das Publikum ja schon auch sehr kritisch. Wenn man da verloren hat, dann geht man ja, glaube ich, mal lieber 2 Tage nicht zum Bäcker.
Ja, das stimmt. Die Stadt irgendwie, die Stadt ist nicht viel größer als Westbrem, würde ich jetzt einfach so behaupten, von der Einwohnerzahl her. Aber ja, das war auch, vor allem, ich war auch dann damals da, das zweite Jahr, da spielten wir um den Abstiegskampf oder um den Verbleib in der Liga. Musste man sich schon einiges anhören, ja.
Glaube ich, ja.
Aber ich finde das okay. Also wir bieten als Sport ja auch eine Plattform, das ist wie ein Ventil für manche Menschen. Also wenn die Menschen in die Stadien gehen oder in die Hallen, ist das für Menschen so ein Zeitpunkt, sich ein bisschen so von dem Stress von zu Hause frei, ein bisschen zu befreien. Und deswegen darf auch jeder gern seine Meinung äußern.
Mal den Assi raushängen lassen, um es ganz böse zu sagen.
Ja, das oder eben halt Emotionen, die positiv sind und da auch nochmal auszurasten.
Genau, das ist ja eh schöner. Das ist schon ein bisschen her, aber ich habe mit Uwe auch mal drüber gequatscht, wie das in Paris so war. Der hat erzählt, er hat auch mal den ominösen Scheich dann getroffen, Nasser El-Khelaifi, dass das aber ganz normaler Typ so ist im Umgang, wie er ihn kennengelernt hat. Ihr habt ja, glaube ich, auch so einen Mäzen, ne? Lernt man die auch mal kennen, so die Big Bosses und die Geldgeber?
Ja, also der heißt Lörint Messaros. Und er ist Anteilhaber des Clubs, würde ich jetzt so sagen. Der ist einmal in der Kabine gewesen, als wir uns damals gegen Flensburg 2019 fürs Final Four qualifiziert haben und nach dem Halbfinale, als wir uns fürs Finale in Köln qualifiziert haben. Den haben wir zweimal gesehen. Der wird des Öfteren mal erwähnt, also in Gesprächen, wenn es um, interne Geldgeschichten geht, jetzt vor allem mit der Pandemie und so weiter. Wir haben den auf jeden Fall mal wahrgenommen, aber so präsent ist er nicht. Der hat unser CEO, der ist quasi so sein Mittelsmann und vermittelt so die Informationen an uns, die an uns gelangen sollen.
Ja, okay. Weil du schon gerade sagst, so Finanzthemen, ich weiß gar nicht, ist das in Ungarn eigentlich auch so mit Gehaltsverzicht und so? Mussten sich ja jetzt in Deutschland viele darauf einstellen, aber sagen auch alles, es geht halt gerade nicht anders. Ist das bei euch auch nötig oder fängt das der Mäzen alles auf?
Ja, also wir haben damals auch, wie alle anderen, auch verzichten müssen. März, April, Mai, Juni, 4 Monate, waren wir bei -30%.
Okay, das ist ja schon viel.
Das ist viel, aber ich finde, das ist auch voll in Ordnung, wenn man mitbekommen hat, wie es in anderen Vereinen zugeht. Und ab dem Zeitpunkt haben wir aber auch seit heute 100% bekommen.
Ach
So, und
krass, okay.
das ist schon, soweit ich weiß, einmalig und wir sind definitiv privilegiert, dass wir in dieser Position sind.
Cool. Da habe ich heute erst in meinem anderen Podcast lange drüber mich aufgeregt, dass ich das Gefühl habe, bei den Fußballern kommt das nicht mehr so ganz durch. Die nehmen schon wieder alles für sehr selbstverständlich. Aber du nimmst das so wahr mit deinen Mannschaftskollegen. Ihr seid schon jeden Tag sehr dankbar.
Also dankbar, dass wir Geld bekommen sowieso. Ich meine, wir üben uns, also das ist ja unsere Leidenschaft zuallererst, ja. Wir bekommen Geld für das, was wir am liebsten tun. Das ist auch, ich glaube, dass wir privilegiert sind, überhaupt jetzt Champions League spielen zu dürfen, ein Final Four spielen zu dürfen, auch wenn meiner Meinung nach dieser nicht der Beste war. Also offensichtlich ohne Zuschauer ist ein Final Four nichts. Dann eine WM noch gespielt haben. Also wir haben das Glück, noch weiterhin Titel zu gewinnen und jetzt, sobald wir zurückkommen, auch weiterhin irgendwie auch Handball auf höchstem Niveau zu spielen. Dadurch bieten wir auch eine Plattform im Fernsehen für die Leute zu Hause, dass die auch was zu schauen, also zu gucken haben, sich Sport anschauen können.
Das ist ja
Da, da,
echt
das darf,
wichtig, ne? Weil man hat ja
das
so
darf man nicht
wenig zu tun
vergessen.
zu Hause, ne? Also ich bin auch
Ja.
saufroh, wenn ich Handball und Fußball gucken kann. Ja,
Ja,
ist echt
genau.
so. Ja, und sag mal, in Köln, ich weiß nicht, Veszprém hat es irgendwie nicht mit Köln, ne? Ich hätte jetzt auch nicht auf den THW gesetzt, dass die das wieder packen, aber.
Ja, aber wer hätte denn auf Montpellier, auf
Ja.
Kielce, auf Hamburg, auf Flensburg getippt?
Ja.
Also, das stimmt ja schon, dass irgendwie der in Anführungsstrichen Underdog ja dann irgendwie sich das Ding holt.
Ja. Du hast ja jetzt erlebt, ist das irgendwie, ich weiß nicht, fährt der Underdog vielleicht anders hin und der Favorit hat mehr Druck oder wie ist das?
In Flensburg ist der Druck sowieso ja ziemlich hoch. Eben auch dadurch, dass wir oder dass Veszprém einige Male jetzt im Finale war und wir ja das Ding noch nicht geholt haben, das
Also
kommt noch
in
dazu.
Veszprém ist der Druck, oder? Ich glaube, du hast gerade gesagt, in Flensburg ist der Druck hoch. Aber
Habe ich Flensburg
du
gesagt? Ja, ich.
meintest, in Veszprém ist der Druck
Okay,
hoch, ne?
ich war noch bei den
Ja.
Underdogs von den früheren Jahren. Ich meinte natürlich Veszprém. Veszprém ist der Druck natürlich jetzt deutlich höher, weil eben das Team ist so aufgebaut, natürlich um einen Champions League Sieg einzufahren irgendwann. So. Und wir arbeiten ja das ganze Jahr darauf hin. Ich sagte eben, dass die Priorität die ungarische Liga ist. Die wird es auch immer bleiben, aber natürlich ist das große Ziel, den Pott aus Köln mitzunehmen. Und ich weiß nicht, ich kann es dir nicht erklären, warum das immer so ist. Wir hatten Kiel zu Hause geschlagen, deutlich, mit 8 Toren. 3 Wochen vor dem Aufeinandertreffen in Köln.
Das ist
Und
schon krass, ne?
dann sind sie halt wie verrückt gestartet. Haben wir viele Fehler gemacht, ins leere Tor, viele Bälle ins leere Tor bekommen und so weiter. Und die hatten den Flow und ja.
Ja. Also das heißt, ich höre so ein bisschen raus, es ist halt auch so eine Tagesformsache, ne? Weil es sind ja eh nur geile Handballer dabei. Da ist ja kein Blinder mehr.
Nein, definitiv. Aber ja, also wenn du zum Final Four fährst, hast du die Möglichkeit, das zu gewinnen. Bloß, ich glaube, dass einige sich, irgendwie den Schalter irgendwie ein bisschen besser umlegen können, und die Tagesform spielt ja eine immense Rolle. Also eine richtig große Rolle dort, ja. Deswegen.
Und wie wird denn da in Veszprém drüber geredet? Weil ihr habt ja auch schon, ich glaube, dieses legendäre +9 oder was es war, ein Finale gegen Kielce, das war ja, glaube ich, so der Höhepunkt von, es will einfach irgendwie nicht. Wie ist denn das so? Wird da dann geschimpft von den Chefs oder sagen die, ey, keine Ahnung, eigentlich sind wir doch immer so weit, es soll einfach nicht? Oder was kriegst du so mit? Wie wird das im Verein gesehen, dass der große Wurf da in Köln noch nicht geklappt hat?
Ich finde an sich schon, das Final Four jedes Jahr immer wieder zu erreichen, ist schon ein krasses Achievement. Das darf man auch nicht, das darf man auch nicht vergessen, dass Veszprém jedes Jahr immer wieder Top 4 in Europa ist. Und damals, als wir gegen Werder verloren haben, 2019, waren wir auch favorisiert, und Werder hatte zu dem Zeitpunkt wenig bis gar keine Kohle bekommen, bis heute nicht. Also alles, was Prämien und so weiter ist. Und Wir sind nach der Niederlage nicht direkt ins Hotel gefahren, sondern wir haben noch irgendwie unweit von unserem Hotel, das haben wir gehalten auf einem Trucker-Parkplatz, wo LKW-Fahrer irgendwie eine Pause machen. Und dann waren da halt 500 bis 600 Westbrem-Fans, die so eine Allee gebildet haben. Und wir sind aus, ich wusste es gar nicht, ich war irgendwie so in meinem Handy vertieft oder noch, wo auch immer, in irgendwelchen Gesprächen. Und dann steigen wir aus und ich denke so, hä, wir sind nicht beim Hotel, wo sind wir? Und dann irgendwie direkt am Bus eine Allee mit 500 weinenden Ungarn, die dich umarmen. Und alle in Rot bekleidet und am Ende waren halt zwei fette Boxen aufgestellt. Das haben die halt selber mitgenommen. Der Chef, der Anführer der ganzen Fantruppe,
Der
ein Handy,
Capo, so
also
quasi.
ja, richtig. Der irgendwie ein Mikro in der Hand und wir alle halt durch die ganze Menschenmenge durch, alle am Weinen, natürlich irgendwie die Emotionen kochen dann nochmal hoch. Irgendwie. Und dann, ja. Das war damals das letzte Spiel von Laszlo Neuch und Momi Ilic und so weiter, so Riesenstars unserer Disziplin. Und dann war das Machtwort so, ey, wir nächstes Jahr schaffen wir das. Es war echt ein Wahnsinnsmoment. Das werde ich nie vergessen.
Krass, okay, aber da war aber voll aufbauend jetzt, oder? Also gar nicht so viel
Total.
gemeckert, sondern
Nee.
einfach die wollten euch wieder, die haben
Total
geweint, aber
aufbauend.
wollten euch wieder hochziehen. Sehr krass.
Total aufbauend, genau. Also sehr, sehr niederschmetternd, das noch zusätzlich zur Niederlage, das zu sehen, wie man, also wie es manchen Menschen trifft, persönlich, also privat, wie es denen dabei geht, wenn wir verlieren. Einige nehmen Kredite auf oder verbringen ihr Jahresurlaub in Köln.
Ach krass, echt. Das ist deren großes Ding so. Einmal im
Das ist
Jahr
kein,
dahin fahren.
ja, das ist keine,
Wahnsinn,
Le
ey.
also das ist kein, keine Legende, sag ich mal, sondern das ist tatsächlich bei manchen Wahrheit, ja.
Boah, aber okay, wenn du das jetzt so erzählst, verstehe ich das auch mit dem Druck noch viel besser. Das kann ja
Ja.
fast nicht gut gehen, wenn man unter so einem Druck da immer hinfährt.
Nein, aber ja, aber guck mal, wenn du halt ein Halbfinale dort spielst und da sind 5000 Fans, das ist auch eine geile, also deswegen spielen wir ja die Handball und deswegen ist ja Köln so ein super Event.
Ja. Seid ihr dieses Jahr wieder dabei? Ihr seid Zweiter, glaube ich, gerade in der Gruppe hinter Barcelona, wenn ich richtig bin, ne?
Ja, das hat sich ja jetzt vor kurzem ein bisschen geändert. Die mussten ja eine Entscheidung treffen. Ich begrüße das, dass sie das auch endlich gemacht haben. Es musste ja irgendwie eine Lösung gefunden werden und das ist in meinen Augen die fairste, in dem alle qualifiziert sind. Ja. Also fürs Achtelfinale meine ich. Genau. Und ich glaube schon, dass wir es Zeug haben, dann wieder nach Köln zu fahren.
Ja. Aber gegen Barcelona, glaube ich, die letzten beiden Spiele sind verloren gegangen, ne? Das ist ja eigentlich gut. Wenn die dann auch mit hinfahren, seid ihr ja der Underdog.
Ja, richtig. Ja, Barcelona ist sowieso ja immer Favorit.
Ja.
So, und dann haben wir nur noch zwei anderen, die dann mit Underdog sind, und dann müssen wir gucken, wer das ist.
Ja. Ja, Barcelona ist echt jetzt, ich glaube, die sind auch mal wieder dran, ne? Ich glaube, die Katalanen weinen auch, wenn die ohne den Titel mal wieder zurückkommen. Für die wäre es auch mal
Ja,
wieder an der Zeit. Ja.
2015, glaube ich, das letzte Mal.
WM würde mich noch interessieren. Du hast ja echt eine Riesenrolle gespielt. Hatte das, ich weiß nicht, war es für dich auch selber überraschend, wie groß es war? Oder war das ohne den großen Karabatic irgendwie klar, dass du da mehr im Mittelpunkt stehen wirst? Oder wie war für dich die WM sportlich so?
Ja, Nico war ja zu Beginn der WM vor 2 Jahren auch noch nicht da. Der war damals am Fuß operiert und wir sind alle in das Turnier gestartet mit dem Wissen, dass er nicht dabei ist. Also damals war das Gefühl da, das gleiche zu Beginn der Meisterschaft. Und ja, wir haben uns dann damals eingeschworen, dass wir sagen so, ja, diese heißen Bälle, die Entscheidungen und einige Würfe, die er sonst halt die er sonst nimmt, die müssen wir jetzt aufteilen. Wir müssen jetzt die Verantwortung auf alle Schultern aufteilen. Und dieses Mal war das ein bisschen anders. Diesmal war er ja ganz raus. Und ich habe mir gar nicht so einen riesen Druck gemacht. Ehrlich gesagt, war ich wieder so in dieser Rolle des Privilegierten, würde ich einfach so sagen, weil ich ja seit 1,5 Jahren ja nicht bei der Nationalmannschaft war. Dann bekomme ich die volle Verantwortung oder beziehungsweise das volle Vertrauen von Gino, von Guillaume Gilles. habe mich sehr darüber gefreut, dass ich das Team leiten konnte. Und ja, und bei der WM zu Beginn lief es schon gut. Und ohne Nico, wie du jetzt sagst, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, war das jetzt gar nicht so in meinem Kopf, ehrlich gesagt.
Ja, okay.
Es war vielmehr so, wir kämpfen jetzt für dich, damit wir Sicherheit haben und damit wir uns einspielen können, um die Quali für Olympia zu schaffen. So.
Ach wirklich, ihr seid. Ja, weil das war ja schon krass, wie gut ihr durch dieses Turnier. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte euch jetzt nicht auf dem Zettel für den ganz großen Wurf, aber dafür, ihr seid ja mega gut. Ich glaube, sowohl durch die ganze Gruppenphase seid ihr ja ungeschlagen gegangen, wenn ich es richtig habe, ne?
Ja, wir haben 7 Spiele gewonnen und dann die letzten 2 verloren.
Ja, das ist doof. Das kennen wir aus Deutschland irgendwie so ein bisschen aus den letzten
Ja,
Jahren, dass man die letzten zwei
das war
spätestens immer
für
verliert.
Deutschland, ja. Genau das Gleiche.
Ja.
Ja, bitter, bitter, so ist das eben, aber das ist halt irgendwie das Risiko, was irgendwie die IHF eingeht. Risiko in Anführungsstrichen. Warum? Weil wenn man 32 Teams hat bei einer WM, dann spielen einige Teams gegen schwächere Gegner. Und wir haben halt gefühlt eine Europameisterschaft innerhalb der WM gehabt. Mit Schweiz, Norwegen, Portugal, Island, Österreich, Ungarn.
Stimmt, ihr habt ja gar niemanden, habt ihr irgendwen eigentlich getroffen, der nicht.
Algerien. Ja.
Algerien hattet ihr noch, okay.
Genau.
Ja.
So.
Aber ist ja auch meistens auch so, ne? Also so die Kataris sind da mal reingecrashed, aber eigentlich machen es ja auch immer die Top-Europäer unter sich aus am Ende dann, ne?
Ja, si sicherlich. Was ich erwähne, ist nur die Tatsache, dass einige Mannschaften gegen Uruguay mal halt alle mal den freien Tag geben
Ach
konnten.
so, ja. Ja.
So, oder halt gegen
Ja, stimmt.
Kongo
Ja.
oder gegen ne,
Ja.
Kap Verden oder was auch immer.
Ja, ich fand das, ich war mega beeindruckt. Ich habe mir direkt euer erstes Spiel gegen Norwegen angeguckt. Das fand ich echt krass, weil ich da hatte so das Gefühl, okay, Norwegen mit Sargosen, Champions League-Titel so im Rücken, die sind jetzt mal ist jetzt mal an der Zeit. So, die Zeit der Rückschläge, die haben jetzt genug so gelernt, jetzt wäre es mal an der Zeit, das zu gewinnen. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr die so planiert direkt im ersten Spiel. Das fand ich echt krass.
Hat Spaß gemacht, das Spiel.
Das sagt er jetzt so ganz locker. Das ist echt geil. Und sag mal, der neue Trainer, für den ist ja auch eine große Aufgabe. Also war ja auch die Jahre Co-Trainer dann von Dinar, aber jetzt so selber in der Verantwortung. Der hatte ja auch großen Druck. Wie hast du ihn so erlebt, Jungjin?
Gino hat ja im Vorfeld riesen Job geleistet und ist sehr, sehr viel zu den Spielern hat sich sehr angenähert, also uns angenähert, indem er uns viel angerufen hat, viele Videokonferenzen veranstaltet hat, sei es für die Abwehr, für den Angriff, für die zweite Welle und so weiter. Es war halt strukturierter, deutlich, deutlich mehr strukturiert als wir zuvor kannten. Und wir sind halt auch besser vorbereitet in die WM reingegangen, mit mehr Einigkeiten und wo jeder mehr wusste, was zu tun ist, also seine Rolle auch kannte. Das war früher ein bisschen zerfahren.
Aber auch jetzt nur vom Trainer her oder auch vom Team her. Ich habe das in den deutschen Medien nur so ein bisschen gelesen, dass da auch die Altmeister, zu denen du ja jetzt fast auch schon gehörst, so gegen die jungen Wilden, dass da auch in der Mannschaft nicht immer so Einigkeit war. Habt ihr da auch eine Zeit gebraucht, um euch zurechtzufinden?
Die deutschen Medien haben gesagt, dass wir Uneinigkeiten hatten während der WM oder wie soll ich das
Ja,
verstehen?
generell, das ist so ein bisschen, ich würde jetzt nicht so hart sagen wie zwei Fronten, aber so ein bisschen in die Richtung, es gibt halt so die ältere Generation, die auch schon alles gewonnen hat. Ich meine, ihr seid ja alle eigentlich noch die Weltmeister 2015, 17, ja viele noch dabei. Und dann gibt es halt so die ganz Jungen, die vielleicht jetzt rankommen. Aber kommt bei dir gar nicht so an?
Ja, würde ich jetzt nicht so unterzeichnen sofort, dass das stimmt. Es ist ja jetzt natürlich so, ohne Nico und ja, die erwähnten, also Fernandez, Narcisse und Omeyer, ohne die müssen wir die Verantwortung auf vielen Schultern tragen. Wir haben nicht mehr das Team, dass wir mit 9 Spielern spielen und eine ganze WM oder EM gewinnen und Die Auswechselspieler spielen vielleicht mal 5 bis 10 Minuten
Ja,
oder so.
ja.
Und das gibt es nicht mehr bei uns. So, und das, die Idee gefällt mir aber. Also, wir haben nicht mehr diese 2, 3, 4 Superstars, die die Mannschaft leiten, sondern wir müssen das irgendwie finden, irgendeine Lösung finden, so, um das zu verteilen. Und da sind wir gerade noch dabei, irgendwie rauszufinden, wie das geht.
Aber dann, wenn du sagst, es war eigentlich nur das Warmspielen für Olympia Quali und dann ja vielleicht auch wieder da eine Medaille, dafür ist Platz 4 doch eigentlich ganz geil.
Ja, definitiv. Also es ist ein bisschen schade, weil es reflektiert nicht unbedingt unser Gefühl bei der WM. Also ich glaube, wir haben deutlich bessere Sachen gezeigt als ein 4. Platz. Aber zum Ende hin habe ich nicht mehr meine Leistung gebracht wie zu Beginn. Einige waren auch einfach platt. Gegen Ungarn haben wir sehr viel Kraft gelassen. 2 Verletzte gehabt. 3, wenn man so will, mit unserem Torwart aus Aix-en-Provence, mit Wesley, wenn man den dazu zählt. Und deswegen war es am Ende raus dann ja einfach nicht mehr machbar, aber ja, die 7 Partien, die wir gewinnen, also darauf bauen wir jetzt auf.
Ja. Und gegen die Schweden war das dann, ich meine, die haben natürlich, glaube ich, auch, wenn ich es richtig erinnere, es waren jetzt schon wieder so viele Spiele, aber die haben, glaube ich, auch brutal euch im Tempospiel wehgetan, ne?
Brutal, was die Schweden da auf die Platte gebracht haben. Brutal. Also wenn du 10 Jungs hast, die noch nie eine Meisterschaft bestritten haben, und da, die, dass die trotzdem den Druck standhalten eines Halbfinals, das finde ich sehr beeindruckend. Also die sind sich sehr treu gewesen, Jim hat das hervorragend geleitet, Hampi hat eine super WM gespielt, war sehr, sehr effektiv auf seiner Position, aber auch von überall.
Hat ja
Die
auch
haben mit
brutal
Andres.
viele Tore geworfen, ne?
Ja, aber nicht nur das, also dieser Troublemaker innerhalb der Mannschaft, also innerhalb der 6-Meter-Linie, als zweiter Kreisläufer, und irgendwie der Halblinke aus Lemgo, der mich sehr überrascht hat, der mich sehr, sehr überrascht hat, der ein super WM spielt, meiner Meinung nach. Und ja, so, ich glaube, die hatten nichts zu verlieren und sind sich treu geblieben, also Hut ab, das war echt auch so als Gegner auch krass zu sehen.
Ja. Und ich meine, die Diskussionen waren natürlich echt, echt groß und es gab ja dann auch Teams, die angekommen sind, aber gar nicht spielen konnten, wie die Kapverden und so, war ja echt eine WM unter ja, total außergewöhnlichen Umständen so. Wie war das für dich, so das Gefühl, weißt du ja sicher auch, die Kieler, warum die abgesagt haben, um so bei ihren Familien zu bleiben? Du hast eben selber erzählt, hättest du ja auch einen guten Grund eigentlich gehabt mit einem neugeborenen Kind und so. War das für dich eigentlich jemals ein Thema oder war für dich immer klar, da bin ich dabei?
Ja, meinen Sohn habe ich tatsächlich 4 Tage gesehen. Also ich bin bei der Geburt nicht dabei gewesen, bin ein paar Stunden zu spät gekommen. Vom 6. Dezember bis zum 31. Januar habe ich ihn 5 Tage insgesamt gesehen.
Krass, ja.
Und
Boah,
ich
das
habe
ist
die
echt
Priorität.
wenig, ne? Für einen ganz
Ja.
neuen Sohn, ja, frisches
Ja,
Kind.
das ist wenig. Es war aber so, es war die Priorität, die ich jetzt, die ich im Kopf hatte. Ich war lange verletzt und ich hatte irgendwie im Kopf irgendwie, wie ich vorhin sagte, ich war privilegiert, mit Gino jemanden zu haben, der mir halt sehr viel vertraut hat. Und ich musste dieses Vertrauen zurückgeben. Ich konnte mir nicht erlauben, sagen wir mal, das wird jetzt meine Frau nicht gerne hören, aber ich würde mir dieses, also ich konnte mir das nicht erlauben, zu sagen, ich bleibe zu Hause.
Okay.
Ich kann es komplett verstehen, wenn Peke und wenn
Winzig und
Winzig,
Weinhold,
also
ne?
partout sagen, wir wollen das nicht, wir wollen bei der Familie bleiben und so weiter. Komplett, kann ich komplett nachvollziehen. Wäre auch für mich ein guter Grund gewesen zu bleiben. Aber es ist auch so, dass in der Nationalmannschaft in Frankreich noch nie jemand irgendwie freiwillig ausgesetzt hat. Der Einzige, der das mal gemacht hat, war 2009 war das. Bertrand Gilles, der eine Pause brauchte.
Ah, okay. Ach, das weiß ich, da erinnere ich mich gar nicht mehr. Okay. Aber der
Ja,
hat
das
dann
ist
einmal
die.
seinen Bruder alleine gelassen, sozusagen, nachdem sie ja sonst immer
Genau, und.
zusammen on Tour waren.
Ja, und Zorando, das war halt der Durchbruch von Zorando da im Kreis.
Ah, okay. Ja, siehst du, kann immer auch was draus entstehen, ne? Aber
Genau.
ja, und wie war das dann mit deiner Frau? Als du ihr das gesagt hast, hat sie gesagt, spinnst du eigentlich? Oder hat sie gesagt,
Nein,
passt
sie weiß
schon?
ja. Sie weiß ja, wie ich denke. Also, Sie wusste das eigentlich von vornherein. Sie hat es ja beobachtet, welche Mühe ich mir gemacht habe, um zurückzukommen und was ich im Kopf hatte. Und ich glaube, dass sie das von vornherein wusste, dass ich das mache. Natürlich, ich glaube, dass Familien sich insgeheim schon wünschen, in dem Moment so nah beieinander zu sein, wie es geht. Es ging mir aber bei mir irgendwie darum, irgendwie wieder an die Leistung zu knüpfen, die ich vor 2 Jahren hatte oder eineinhalb.
Ja. Und wie war das? Bist du einfach zu spät losgekommen oder kam das Kind so schnell oder warum war das mit der Geburt, dass du ein paar Stunden zu spät warst?
Es war so, dass der Verein hat ein paar Kontakte zu private Fluglinien. Und es gibt in Budapest so einen kleinen
So ein Privatflughafen?
ja, so ein kleiner Terminal 1,
Ah ja.
der war mal halt damals irgendwie für Billigfluglinien, Fluggesellschaften halt in Betrieb und jetzt ist der nur für private Flugzeuge in Betrieb. Und ich rief ihn dann irgendwann an, als meine Frau dann sagte, ja, ich bin in der Klinik. Und dann ja, hab ich angerufen. Und dann war ich 1 Stunde 30 später, war ich schon in der Luft.
Ach,
Und
krass.
dann habe ich halt meinen Flugmodus angemacht. Den habe ich dann ausgemacht, so 10 Minuten vor der Landung. Und da bekam ich die ersten Fotos meines Sohnes.
Nein, wie krass, ey. Ah, das
Ja,
ist
es,
ja
also
echt.
das waren 2 Stunden. 2 Stunden, wenn ich die gehabt hätte, wäre ich dabei gewesen. Ja.
Ja, Wahnsinn, okay. Aber das, also, und ihr habt, okay, dann warst du ja eh sau schnell, aber ihr habt gedacht, so, das dauert alles länger und kam das Kind dann so schnell oder hat deine Frau auch gesagt, mein Gott, komm halt dann, wann du kommen kannst, oder? Ey, das finde ich echt mega interessante Geschichte,
Ja, also es ist so, ich war ja hier im Trainingsbetrieb. Wir haben uns fürs Final Four damals vorbereitet,
ja, klar, ja.
für das Spiel gegen Szeged in der ungarischen Liga, wie ich vorhin erwähnte, ja, super wichtig hier
Ja,
in
ja,
den
ja.
Augen des Clubs. Und ich konnte ja nicht sagen, so, Stichtag ist jetzt vorbei, ich fliege jetzt 3, 4 Tage los. Das geht nicht. Zumindest nicht hier in Westbrem. Ich glaube, das wird in anderen Vereinen eventuell geduldet, aber hier nicht. So, und dann hatte ich halt abgesprochen mit dem Club, sobald es losgeht, hatten die mir eine Nummer gegeben, die ich anrufen musste. Und das habe ich dann gemacht. Das
Geil.
war, es war 4 Uhr, ja, es war Viertel vor 4. Viertel vor 4
Also in der Nacht?
in der Nacht. Viertel vor 4 in der Nacht.
Nein.
Und um Viertel nach 5 war ich in der Luft.
Ja,
Und man
krass,
braucht
ey.
halt, normalerweise braucht man 1 Stunde 20 zum Flughafen. Ich habe ein bisschen weniger gebraucht.
Weil die Straßen leer waren, ne?
Die Straßen waren komplett leer, kein Stau, alles, das ganze, nee. Also ich bin schon ein bisschen schneller gefahren, aber das glaubt, das kann jeder verstehen. Ich habe natürlich aufgepasst und musste irgendwie zusehen, dass ich da keinen Unfall baue kurz vor der Geburt. Das wäre natürlich tragisch gewesen.
Ja.
Und dann kommt man da an und dann ging es halt los. Ja, ging es los. Und,
Ich
ja,
habe
ich hatte
heute,
damals.
ich hab heute noch über dich gelesen, du bist ein Lebemann. Das stand auch in einem der WM-Rückschauen über Frankreich. Und das merke ich jetzt gerade noch mal sehr, wie du das alles erzählst. Ey, das ist echt geil.
Ja, du, ich hab mich so gut wie es geht vorbereitet. Also ich war mit dem Gesundheitsamt aus Grevenbroich, das ist das Zuständige dafür für Neuss. Also mein Kind ist in Neuss geboren.
Ah ja, so direkt neben Düsseldorf die Stadt, ne?
Ganz genau. Genau, und mit denen habe ich unglaublich viele Mails hin und her geschrieben und unglaublich viel Druck gemacht, weil damals war das so, dass man eine Ausnahmegenehmigung bekommen konnte für solche Fälle, ne? Familiäre Fälle so. Und diese Ausnahmegenehmigung kam nicht und kam nicht und kam nicht. Und ich wollte halt sicher gehen, ich komme halt in das Land und auch so schnell wie es geht. Und ja, so viel Lebemann war ich da nicht. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, aber dann,
Nein,
als es dann losging, War schon dann echt wie ein Hollywood-Film irgendwie.
Nee, ich meinte jetzt eher, weil du meinst, ja, ich habe mir dann einen Privatflieger gebucht und dann musste ich zum Flughafen, aber auch gucken, dass ich keinen Unfall baue. Das klingt jetzt eher wie so ein guter James Bond-Film.
Ja, jeder ist mal, ja gut, ich weiß nicht, ob jeder das so gemacht hat, aber ich würde sagen, so jeder, der Handballer ist und dessen Sohn oder Tochter irgendwo irgendwann geboren wurde, während man in Magdeburg spielt oder so, dann relativ zügig wieder nach Hause fuhr, der hat dann nicht immer alle Tempolimits eingehalten.
Stimmt, das hatten wir doch auch. Sag mal, war das nicht, oh Gott, ich komme schon wieder durcheinander. Ist das nicht eine Geschichte von Teuer oder so? Mir kommt das irgendwie bekannt vor, was du da gerade erzählst.
Vielleicht, ich habe die Folge nicht gehört.
Ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie kommt mir das, vielleicht werfe ich auch Sachen durcheinander. Oh Gott, ich habe inzwischen mit zu vielen Handballern über zu viele Sachen geredet. Das ist das Schöne
Ja.
an diesem Podcast. Ja, irre, ey. Und sag mal dann zurück, bist du dann auch wieder mit diesem Flieger da zurückgeflogen oder bist du dann erstmal geblieben und der ist schon mal wieder zurück und du bist dann alleine zurück? Oder wie liefen dann die nächsten Tage nach der Geburt?
Ich weiß nicht, ob die Hormone damals verrückt spielten, aber meine Frau hat mich das genau gefragt. Ey, kannst du nicht einfach zurückfliegen mit dem Ding? Denkst du, die machen sich ein Sandwich und warten auf mich, bis also, die mussten ja auch zurück. Also, das kostet ja auch Geld, wenn die
Nein,
da bleiben, auch
logisch,
zwei Nächte
logisch.
oder so.
Ja, ja, ja.
Ja. Nein, ich bin normal mit der normalen Maschine wieder nach Budapest zurückgeflogen.
Ja.
Marc, aber das war der schlimmste Flug meines Lebens. Diese 1,5 Stunden, 2 Stunden Flug in dem Privatflugzeug, das hat gerüttelt und gewackelt, bam, bum, bi,
Ach
bam,
was.
bum.
War das so eine
Ja.
kleine Cessna oder was, was war, war das? War das für ein Flieger?
Es war ein 10-Sitzer.
Aber
So,
war
aber
es auch
kein
nur du und der
aber
Pilot drin, oder?
ja, zwei Piloten. Zwei Piloten und hinten eine Eisbox, wo halt von Whisky bis Sprudelwasser alles dabei war.
Und was hast du
Und dann,
genommen?
ich habe mir, naja, ich hab, ich wusste nicht, ob ich irgendwie fahren musste, also ich habe mir eine Cola genommen. Nichts Wildes jetzt, also wirklich nicht irgendwie einen hinter die Birne gehauen und dann gesagt, oh, ich fliege jetzt zur Geburt meines Sohnes. Nee, so war es nicht. Nee. Ich hatte damals auch meine Tochter 7 Wochen nicht gesehen. Ich hatte sie ganz lange nicht gesehen und ich wusste, okay, wenn ich nicht zur Geburt schaffe, fahre ich zu meiner Tochter und sehe sie dann. So, das.
Ach so, ja, das ist auch cool. Okay, hast du mal
Ja.
wieder Zeit mit ihr verbracht. Ihr seht
Ganz
unglaublich süß
genau.
zusammen aus auf Instagram. Das habe ich mir heute nochmal reingezogen.
Danke. Danke, danke.
Ach krass, okay. Jetzt sind wir natürlich weit vom Handball weggekommen, aber das war ja echt, siehst du, das ist so eine Geschichte, das liebe ich. Die kriegt man nur hier in diesem Podcast, habe ich das Gefühl. Oder weiß
Ja.
das schon irgendwer? Hast du das mal irgendeinem Medium erzählt?
Nein, ihr seid die Ersten. Ich habe das Freunden und Kumpels erzählt. Ich glaube, Yogi habe ich das erzählt. Wir waren irgendwie mit seiner Firma da, hat er mir was geschickt zu trinken, was er macht, die Sachen, die er da am Laufen hat. Und
Also
dann
so
kamen
Yogi
wir
Bitter,
halt
ne?
Yogi
Ja,
Bitter.
genau,
Ja. Nicht Yogi Löw, nee.
ja. Würde ich dir auch zutrauen.
Achso,
Contant kennt sie alle, die Yogis in
ja. Ja,
Deutschland.
genau. Ja, der Yogi hat mir kurz seinen Privatflieger geschickt und dann bin ich mit dem nach.
Wie findest du das, dass der nach Hamburg jetzt zurückgeht, in eure alte Heimat sozusagen?
Ja, guter Move. Guter Move. Ja. Ich hab das schon vorher gehört gehabt. Natürlich. Also wenn man. Die Handballwelt ist klein, sagen wir es so. Und man hat es irgendwie schon mal gehört, dass das irgendwie in Erwägung gezogen wurde. Und auch mit ihm darüber gequatscht, so wie es wäre, wenn. Und ich glaube, seine Jungs wohnen da ja, seine drei Kinder und so weiter. Und es macht Sinn. Und er hat auch coole Projekte und so vor. Und ich freue mich für ihn, dass das klappt.
Ja, und ich glaube, so in Corona, ich habe sein Spiel ge gestern kommentiert. Ich habe es da auch schon durchgehört, weil so in den Zeiten, wo du nicht weißt, kann ich fliegen oder kann ich nicht nach Barcelona zu gehen, ist natürlich auch echt hart, ne? Weißt du ja nie, kann ja wieder Lockdown kommen, dann kannst du nicht zurückfliegen und so, das ist schon echt schwierig, ne?
Ja.
Ja, und Schwalbe ist ja auch wieder da als
Ja.
Sportdirektor, wenn ich richtig bin. Fehlt ja eigentlich nur noch ein überragender Mittelmann, wenn die nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen.
Ja, ich habe mit dem gequatscht darüber. Der hat auch gesagt, komm nach Hamburg. Aber ich habe gesagt, das ist zu früh, ich muss noch Champions League spielen.
Wirklich? Aber kein Witz, hat der echt geredet.
Ja, sicher. Ja, ich hab zum dem damaligen Zeitpunkt, ist ja egal, wann es war, aber hatte ich meine Option gecheckt für die nächste Saison. Und dann irgendwann war ich mit Schwalbe am Telefon. Aber das war dann ganz lustig, weil er, ja, weil er sagte, dass schon, dass Hamburg ja irgendwie sein Baby ist. So, das kann ich auch verstehen. Ich glaube, der fühlt sich da sehr wohl und das Projekt sieht irgendwie vielversprechend aus, was die da auf die Beine stellen. Ich hoffe, dass die das auch wieder schaffen, das nach ganz oben.
Vor allem ein bisschen nachhaltiger so als beim letzten Mal. Ne? Da hing halt alles an einem Mann. War natürlich geile Zeiten. Du hast ja hautnah miterlebt. Werden wir nachher auch nochmal kurz drüber reden. Ne? Aber jetzt ist das ja alles so ein bisschen organischer gewachsen, wenn ich so. So hat es mir Schwalbe zumindest mal erklärt.
Ja, so, das kaufe ich auch ab.
Ja.
Diesmal. Ja.
Ja, krass. Und eigentlich, das sollte eigentlich erst später kommen. Aber wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, musst du mal kurz sagen: Dein Vertrag in Veszprém läuft ja aus. Ne?
Genau.
Und was machst du ab Sommer?
Du magst es gerne direkt zu fragen, da war ich aber auch vorbereitet. Ich kann allzu viel kann ich nicht verraten. Ich habe auf jeden Fall mich mit einem Verein geeinigt. Das ist aber noch nicht offiziell, deswegen kann ich dazu nicht so viel sagen.
Okay.
Und ich glaube auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts wird es auch noch nicht veröffentlicht sein. Es ist auf jeden Fall für mich eine Überraschung gewesen. Ein Stück weit, so viel kann ich dazu sagen, dass es dann doch noch so gekommen ist.
Krass, okay. Das ist mein Spoiler jetzt. Muss ich dich in 2 Wochen wieder einladen? Dann lösen wir die ganze
Nee,
Geschichte auf.
du, ich weiß nicht, also es gibt ja mittlerweile ein paar Seiten und so, die berichten dann darüber,
Ja.
wenn Verträge wenn auslaufen, wo dann die Spieler hingehen und so weiter.
Ja.
Und deswegen also wird die Handballwelt das dann irgendwann schon erfahren.
Ja,
So.
ja, ja. Ja. Mitkriegen werde ich es, glaube ich, auch, aber ich würde es natürlich am liebsten von dir hier hören, wie die
Ja, ich
Entscheidung da,
weiß.
wenn du selber sagst, es war so überraschend. Ich muss dir natürlich auch ehrlich zugeben, ich bin da so, da bin ich kein guter Journalist. Ich habe keine Ahnung, wer sich so um dich bemüht hat. Da hätte ich mal ein paar Agenten anrufen müssen, mich umhören müssen.
Stimmt, hättest du mal machen müssen. Ne?
Da
Ja.
könnte ich jetzt zumindest ein paar Vermutungen
Weil
äußern.
du kannst ja auch nicht alles. Du kannst nicht Football, NFL kommentieren, dann Fußball, dann Handball, also und dann auch noch alle Spielerberater
Hast du
kennen.
recht,
Das
ne? Ich kann das alles nur mit so gesundem Halbwissen oder auch gefährlichem Halbwissen. Mehr ist da nicht drin.
Ja. Nein, ich würde es dir liebend gern sagen. Es ist nur so, dass ich ein bisschen
Nein.
erstmal die Klappe halten muss und
Logisch,
so ist das
logisch, du.
ja.
Das verstehe ich komplett. Aber sag mal, kannst du uns denn das Land verraten? Oder kannst du uns sagen, ob es Deutschland ist? Weil ganz viele haben gefragt, ob du zurück in die HBL kommst.
Also in diesen Fragen, die dann
Genau, wir
jemand
machen
stellen
nachher
konnte.
ja noch die
Genau.
Hörerfragen, genau.
Du, das ist ganz ehrlich, die Erwägung, ich habe das natürlich in Erwägung gezogen, wieder nach Deutschland zu kommen. Wegen der Familie, wegen der Entfernung der Familie, also der Schwiegerfamilie zum Beispiel, die wir hier in Ungarn haben. Und es war auch in meinem Kopf auch ein Szenario, das auch das plausibel war. Irgendwo in Deutschland wieder unterzukommen. Ich war auch zwei, drei Vereine noch in Verhandlung, oder nicht Verhandlung, sondern Kontakt, muss man sagen.
Gesprächen.
So, Gesprächen, einfach normale Gespräche, die man führt, wenn man interessiert ist, von beiden Seiten. Und es ist nicht Deutschland.
Okay, das ist
Ja.
schade. Das hätte ich
Ja.
jetzt eigentlich am liebsten gehört, aber ich bin sehr gespannt. Wir drücken dir natürlich eh die Daumen, egal wo es hingeht, aber ich höre bei dir schon raus, es könnte aber schon sein, dass es so ganz Richtung Karriereende, wenn es dann vielleicht auch nicht mehr unbedingt Champions League sein muss, sondern
Ach so,
ruhiger
ja.
werden darf, dann planst du
Ja.
schon wieder herzukommen.
Du, das weiß ich nicht. Mal gucken, wo es uns hinzieht. Also ich sage immer, dass wir in Deutschland landen mit meiner Familie, aber meine Frau oder meine Fiancée, die Franziska sagt immer, ja, es sind verrückte Dinge passieren im Handball. In unserem Business, würde ich sagen, gibt es Dinge, die dann passieren, die unerwartet kommen. Und wer hätte gedacht, dass wir irgendwann 3 Jahre in Ungarn und 3 Jahre unseres Lebens in Ungarn verbringen? Also ja.
Ja.
So, deswegen. Wir lassen es auf uns zukommen.
Das passt zum Lebemann.
Das passt ganz gut, richtig. Das passt ganz gut. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, ich möchte irgendwann, dass meine Tochter irgendwie in die französische Schule geht. Und das geht aber auch in einer Großstadt wie Portugal, irgendwo in Portugal wie Lissabon, und das geht auch irgendwie in anderen Städten in Europa. Deswegen, ja.
Aber ist trotzdem wahrscheinlich, oder kann es auch sein, dass ihr einfach nach Frankreich zieht? Oder zieht es deine Frau auf jeden Fall wieder zurück nach Deutschland? Also so klingt es jetzt ein bisschen.
Nö, ich fände es cool, in Frankreich zu wohnen. Definitiv. Irgendwann.
Müsst ihr vielleicht so, dass ihr beide was davon habt, vielleicht Basel. Da könnt ihr zu Fuß sowohl nach Deutschland als auch nach Frankreich gehen und seid auf neutralem Boden.
Ja, richtig. Stimmt. Ja, die Schweiz wär ein Kompromiss, wobei ja Schweizerdeutsch deutlich mehr gesprochen wird in der Schweiz als jetzt Französisch.
Und die nehmen
Aber
das auch verdammt ernst, ihr Schweizer Deutsch. Ja, das ist denen auch wichtig.
ja. Ja, ich hatte mit Andy Schmid tatsächlich irgendwann ein surreales Gespräch auf dem Weg zum Halbfinale 2000, wann war das? 17, 16? DHB-Pokal gegen Rhein-Neckar. Ich weiß nicht warum, aber ich fragte ihn, jo, kannst du eigentlich Französisch? Also als wir in den Katakomben waren und gerade irgendwie vor dem Einlaufen. Und dann haben wir uns da 2, 3 Minuten drüber unterhalten, dass es in der Schweiz gar nicht so viele also französisch sprechende Schweizer gibt, sondern nur in bestimmten Regionen und so weiter, und dass er das wohl ein bisschen verstehen würde, aber nicht sprechen würde und so weiter. Und dann irgendwann fing das Spiel an. Und dann hatte ich ihn in Banndeckung fast.
Ja, siehst du, das ist auch geil, ne? Man denkt so, wobei ich glaube, im Handball kommt es ja auch oft durch, dass ihr eigentlich so schon alle ganz gute Buddies und so insgesamt eine große Handballfamilie seid, oder? Dafür kennt man sich unter den Topspielern ja auch zu gut.
Ja, und dafür respektiert man sich einfach, oder ich ihn zum Beispiel in dem Fall zu sehr, dass ich ihn nicht angucken würde oder nicht mit ihm sprechen würde vor dem Spiel.
Dafür ist Andy aber auch ein viel zu cooler Typ, oder? Das würde mich jetzt gerade
Ja,
bei ihm wundern.
definitiv. Ich fand das, was Dominik Klein gemacht hat während der WM mit den Interviews mit den Spielmachern, fand ich ganz interessant. Und da hat ja auch
Für die
jeder was über
Sportschau.
jeden gesehen, gesagt. Das fand ich ganz, ganz gut gemacht. Und Andi hat ja auch gesagt, dass ich eine Kartoffel bin. Ich habe das damals auch schon.
Das habe ich noch nicht gehört. Wirklich hat er das
Ach
gesagt.
so, naja, also er sagte so, ja, Mahé ist auch eine Kartoffel. Okay, warte mal. Kartoffel, wie meinst du das? Und ich dachte mir schon, das ist halt ein Sprichwort auf Norwegisch. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Kartoffel aus Kartoffeln machst du Fritten, aus Kartoffeln machst du Kartoffelpüree, aus Kartoffeln machst du halt irgendwie Röstis und was auch immer. Du kannst alles machen damit, ja? Gnocchis.
Ja.
Und ich glaube, was er damit meint, war, dass ich sehr polyvalent bin und an vielen
Wirklich?
Positionen spielen kann.
Okay, ich habe noch nie so eine Erklärung für einer. Also wenn zu mir einer sagt, du bist eine Kartoffel, dann weiß ich ganz genau, was der
Ja,
mir
aber du bist
sagen
ja
will.
Deutscher.
Ja, genau.
Deswegen die deutsche Kartoffel. Aber ich bin ja kein Deutscher und deswegen habe ich es auch irgendwie schon so. Ich dachte, okay, das ist ein Kompliment. Und sobald es raus war auf den sozialen Medien, er hat direkt einen Screenshot geschickt und gesagt, ey, das war ein Kompliment.
Okay. Gut, dann hat er sich gerade noch mal rausgeredet, der Andi. Hat er sich eigentlich wieder ins Nichts ge gequatscht und ja, und was bist du jetzt? Bist du Rösti oder bist du Gnocchi oder was bist du?
Was wäre ich denn lieber? Lass mich mal raten.
Ich meine,
Wir haben
Pommes ist
jetzt
ja
hier
schon
Samstag.
vergeben. Den kennst du selber. Pommes ist raus.
Ja, Pommes ist raus, wobei ich hätte jetzt gesagt, ich würde jetzt eher die Pommes sein, aus dem Grund, dass wir jetzt, seitdem wir in Ungarn sind, mit unserer Tochter jetzt samstags den Pommes-Tag eingeführt haben.
Ah, ist das so?
Abends.
Samstag gibt es immer Pommes.
Immer. Pommes und Salat.
Ah, okay. Ich wollte schon gerade sagen, Pommes klingt doch gar nicht so gesund, aber Salat klingt natürlich wieder gesund.
Doch, wir legen Wert auf gesunde Ernährung.
Ja, solltest du auch, ne? Das ist für deinen Sport gar nicht so verkehrt wahrscheinlich.
Absolut.
Ja. Cool. Du, mich würde nur noch für Teil 1 abschließend interessieren. Schaffst du es eigentlich noch ein bisschen, die alte Liga, die alte Heimat zu gucken? Guckst du ab und an in die Lecky-Moly HBL rein?
Ja, ich bin auch leidenschaftlicher Sky-Gucker.
Ah, sehr gut.
Also ich höre deine Stimme ab und an.
Dann drehst du immer leise, nehme ich mal an.
Dann mache ich meistens aus. Ja, dann, das freut mich. Ich verfolge sehr gerne die Bundesliga. Und das ist auch, das ist irgendwie der Grund, warum ich eben gesagt habe, dass dieser Rhythmus verrückt ist, der in Deutschland herrscht. Also es gibt wirklich Tage, da Es gibt keine richtigen Montag, Dienstag, Mittwoch. Jedes Mal ist irgendwie ein Spiel bei Sky irgendwie aus der Bundesliga. Die ganze Zeit. Das ist der Wahnsinn. Ja. Ja.
Wobei, ich glaube, da guckst du oft Wiederholungen, weil eigentlich ist immer nur Donnerstag und Sonntag und manchmal samstags.
Ja, was? Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal ist auch dienstags irgendwann immer so ein Spiel, das reingezwungen wurde, weil das Nachholspiel war, keine Ahnung.
Nee? Also ich glaube, du guckst immer Wiederholungen und es fällt dir gar nicht auf. Ja, das ist meine einzige Erklärung.
Ja, vielleicht verwechsel ich das auch mit DHB-Pokal und dann auch noch Champions League und so weiter.
Genau, die ist natürlich, Champions League ist natürlich immer mittwochs, glaube ich. Ne? Da bin ich jetzt schon wieder. Oh ja. Gott, die haben wir ja seit dem Jahr nicht mehr. Genau.
Da seid ihr ja nicht mehr vertreten. Ne? Ja,
leider, genau. Und gibt es so eine Mannschaft, die dir am besten gefällt? Guckst du speziell auf deine Ex-Teams oder wer gefällt dir so am besten? Wer glaubst du wird Meister?
Ja, Flensburg gefällt mir ja nach wie vor. Ich habe da gespielt und schaue mir gerne an, was die da machen. Auch dass Jakob da auch zurückgekommen ist, fand ich cool und ja. So weiter. Das habe ich dann auch doppelt verfolgt. Steini, der da ist wen verfolge ich denn noch? Ich fand, was Stuttgart gemacht hat zu Beginn, fand ich cool, was die da auf die Beine gestellt
Krass,
haben.
Ne? Ja.
Ja, das war gut. Ich wünsche mir von Melsungen, dass die ein bisschen konstanter werden, wie zum Beispiel. Das würde ich mir für den auf jeden Fall wünschen. Also für den Club, so, weil die haben halt echt gute Spieler und das ist meine neutrale Ansicht der Dinge. So, ich wünsche mir, wenn Melsungen würde weiter oben stehen in der Tabelle. Aber ich glaube nach wie vor wird das ein Rennen mit Kiel und Flensburg.
Ja.
Aber Flensburg hat gute Chancen dieses Jahr.
Kiel hat ja so viele Spiele Rückstand, ne? Die werden einen brutalen Terminkalender haben. Und der ist ja eh schon brutal, wie du uns erklärt hast, ne? Das wird ja noch brutaler jetzt.
Ja, doppelbrutal.
Ja. Ja. Und Melsung, das ist spannend. Die habe ich ja gestern kommentiert und die waren auch wieder. Ich glaube, die wissen es selber nicht so ganz, warum sie es einfach nicht hinkriegen. Aber Finn und Timo waren echt geknickt, ey, dass die gegen Stuttgart verloren haben.
Ja, ist schade, aber das ist ja auch, das meine ich, ne? Das ist die Bundesliga. Du kannst halt jeden Tag in Balingen oder in Friesenheim verlieren.
Ja, ja.
Und dann kostet dich das die Meisterschaft.
Ja.
Und so sind wir ja 2018 Deutscher Meister geworden.
Stimmt, genau, weil die Rhein-Neckar-Löwen auf einmal eine ganz krasse Schwächephase hatten. Ne?
Ja.
Ganz genau. Hat man nicht kommen sehen. Sehr geil, du. Vielen Dank erstmal für Teil 1. Wir machen ein ganz kurzes Break und dann müssen wir, ich muss schon sehen, ich muss auf die Tube drücken, weil wir jetzt schon wieder lange hängen, aber du hast so viele geile Sachen erzählt. Aber dann wollen wir nochmal so ein bisschen kurz deine Karriere durchgehen und ein paar alte Weggefährten kommen zu Wort. Das machen wir gleich. Wir hatten ja schon das Thema. Naja, so ein, bist du so ein halber Deutscher dann vielleicht doch, wenn man dich schon als Kartoffel bezeichnen kann? Also in Paris bist du ja geboren, insofern bist du eindeutig schon mal Franzose, ist klar. Aber fühlst du dich auch so ein bisschen als Deutscher?
Ob ich deutsch bin? Meine Kinder sind halb deutsch, beide. Mhm. Die sind beide in Deutschland geboren, wieder in Flensburg, jetzt Juno in Neuss. Meine Lebensgefährtin, die habe ich in Deutschland in meiner Schulzeit natürlich kennengelernt und ich habe Deutschland hammer viel zu verdanken. Also ich wäre nicht der, den ich heute bin, ohne das deutsche System, ohne die Bundesliga, ohne die Menschen, die ich in Deutschland kennengelernt habe, ohne meine Schwiegerfamilie und so weiter. Und deswegen, klar, ich bin irgendwo ein Stück weit deutsch, aber mein Herz bleibt und wird immer französisch bleiben. Also Das wird keiner aus mir rauskriegen.
Ihr seid ja auch echt eine stolze Nation, ne? Das finde ich auch irgendwie cool.
Ja, sicherlich. Und wir haben da auch irgendwie gewissermaßen eine Mentalität aufgebaut durch unsere Vorfahren. Also Vorfahren meine ich die Jungs, die vor uns gespielt haben, also Bertrand Gilles, Guillaume Gilles, Dinard, Fernandez und so weiter. Diese Siegermentalität, dieses immer wieder in Frage stellen und nie groß auf alle Dächern irgendwie raus, also schreien, dass wir Deutsch irgendwie Olympiasieger werden und Weltmeister, sondern erstmal ein bisschen uns nur auf uns konzentrieren und so weiter. Also verschiedene Dinge, die ich jetzt so mittlerweile auch aufgegriffen habe, die uns wirklich gehören, sage ich mal, die uns auch widerspiegeln.
Ich meine, ihr habt ja auch einfach den Welthandball so lange dominiert. Das ist ja echt krass, ne? So, ich glaube, zweimal sogar in der Zeit von Onesta alle drei Titel gehalten, also WM, EM, Olympia und so. Das war ja auch was andere Länder einfach nie geschafft haben. Das ist ja auch schon auch irgendwie so eine einmalige Dynastie, die ihr da hattet oder immer noch habt.
Ja, ist Wahnsinn. Absolut. Ich war bei dem einen Titel war ich dabei, 2015, 2014 bei der EM weniger, aber 2015 bei Weltmeistertitel war ich da. Und das ist einmalig. Und wenn ich lese gerade das Buch von Titi Omeyer, der die ganzen Medaillen und seine Karriere Revue passieren lässt, und es ist wirklich Wahnsinn, wie dominant Frankreich war. Also wie dominant die waren. Und das lag wirklich daran, diese Mentalität zu haben, wir sind unbesiegbar und wir wollen das immer wieder zeigen. Uns reicht nicht einmal Weltmeister zu sein, sondern wir wollen wirklich nochmal zeigen, dass wir bei der EM wieder die Besten sind und bei Olympia wieder die Besten sind. Und solange wir das sein können, werden wir das sein. Punkt.
Kretsche hat das mal verkürzt gesagt. Der meinte mal, weil wir in Deutschland ja immer auf der Suche nach so dem einen, an den wir uns dranhängen sind. Wenn wir den, wenn wir den Karabatic gehabt hätten mit seiner Art und seiner Einstellung, einer hätte gereicht, dann hätte Deutschland diese ganzen Titel geholt und nicht Frankreich. Was sagst du dazu?
Nee, einer reicht, glaube ich, nicht. Also ich kann verstehen, warum er das sagt. Und Kretsche ist auch ein super Analyst, also jemand, der Dinge sehr schnell assimiliert und sehr schnell analysiert und der auch wirklich immer die richtigen Worte findet. Aber einer reicht nicht. Also ich weiß, was er damit meint, dieser Mindset, den man entwickelt, bei dreimal Weltmeister immer noch ein viertes Mal noch Weltmeister sein zu wollen. So, aber wir mussten als Sportart in Frankreich nicht ums Überleben kämpfen, aber damit wir überhaupt irgendwie in Erwägung gezogen werden von der Masse, mussten wir nochmal Weltmeister werden, damit die Leute über uns reden.
Ja,
Und
krass, ja.
was Deutschland besser kann als Frankreich ist, auf dieser Welle reiten des Weltmeisterseins.
Ja. Gefühlt, wir feiern uns heute noch für 2007, so ungefähr.
Ja, so ein Stück weit. Und ich glaube, dass viele Sportler, also Handballer von damals, immer noch davon profitieren und dass die 2007 Weltmeister geworden sind. Und das ist auch gut so. Also es ist auch schön, das zu sehen, dass das so gewürdigt wird.
Aber du hast voll
Aber wenn.
recht. In jeder TV-Show, wenn ein Handballer kommt, würde man sagen, war einer unserer Jungs von 2007, einer der
Ja.
Weltmeister. Ja.
Ja. Und dann, ja, das ist bei uns ein bisschen weniger so die Mentalität oder die Wahrnehmung des französischen Volkes, die sind hammerpräsent, also im Fernsehen, wenn wir im Halbfinale sind und so weiter. Aber wenn das vorbei ist, dann ist das vorbei.
Ganz schnell
So.
wieder weg,
Ja.
okay. Gut, wobei bei Omeyer zum Beispiel wäre das auch schwer, ne? Also wenn man erstmal aufzählen würde, was der alles an WMs und EMs gewonnen hat, dann wäre ja die halbe Sendung schon rum, wenn man den so
Ja.
vorstellen
Ja,
würde.
der schrieb gerade in seinem Buch, der hat 59 Titel gewonnen.
59. Das sind ja, ey, das sind ja drei pro Jahr so über den Daumen gepeilt in 20 Jahren.
In
Wahnsinn.
20 Jahren, ja,
Unfassbar,
genau.
ey.
Ja, unfassbar.
2015 hast du schon gesagt, du bist ja 20 Jahre nach deinem Vater auf den ganz großen Thron gestiegen. Habt ihr da mal irgendwie so drüber gequatscht? Hast du immer irgendwie so nach dem Vater geguckt und wolltest auch mal das schaffen, was er geschafft hat?
Ja, sicherlich. Das war mein größtes Ziel. Also Papa war mit 36, war irgendwie gefühlt im Rollstuhl, hat aber noch Bundesliga gespielt und er war mein Lieblingsspieler. So, ich wollte ihn nachahmen und habe es dann nicht verstanden, dass Abwehrspieler nicht so geil sind, eigentlich zuzugucken. Damals hat er ja bei TSV Bayer Dormagen unterschrieben. Das ist der Grund, warum wir in Deutschland gelandet sind. Und die haben um den Klassenerhalt gekämpft. Und wir sind zwei, dreimal auch dann nach Deutschland gefahren und haben dann das Spiel geguckt, ein paar Spiele gesehen. Und natürlich, ich wollte ihm, also ich habe mit 6 Jahren gesagt, Papa, ich will auch Weltmeister sein wie du.
Mit 6 Jahren, okay, geil. Ja. Und was hat er gesagt? Hat er nur gelacht oder hat er es ernst genommen?
Nö, ich glaube, der hat sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kindern das zu ermöglichen, was sie sich wünschen. Also wenn sie eine Leidenschaft haben, dann war er der Erste, die dahinter standen. So, meine Leidenschaft war offensichtlich. Wenn es 3 Trainingseinheiten gab, dann wollte ich dreimal hin. Der hat mich ja auch nicht pushen müssen.
Ach, geil.
Es gibt andere Familien, wo, glaube ich, Väter viel mehr dahinter stehen, auch ein bisschen mehr Druck ausüben. Das musste mein Papa eigentlich gar nicht. So, er war halt sehr präsent in den Sachen, so wie, du musst dir bewusst werden, irgendwann kommt eine Zeit, wo du Ladies cool findest und Partys ein bisschen interessanter sind als das morgige Spiel.
Ja.
Pass auf, weil entweder du musst irgendwann die Entscheidung treffen. So. Darauf hat er mich schon vorbereitet. Oder wie man sich zu ernähren hat kurz vorm Spiel. So. Das wissen vielleicht einige Väter oder nicht, dessen Söhne irgendwie Leistungssport betreiben.
Ja.
Wie 4 Stunden vorm Spiel und das ist gut, das ist nicht gut und den und Wasser trinken und so weiter. Also ein paar Sachen. Ich war schon also vorbereitet, sag ich mal, aber es hätte ja auch anders kommen können, aber ich wollte es nicht anders. Ich wollte das genauso, wie es gekommen ist.
Ich glaube, ehrlich gesagt, hier hören so viele Leute zu, die an dem Moment gescheitert sind, wo dann eben Partys und so interessanter wurden. Es sitzt ja dir zum Beispiel einer gegenüber, auch wenn aus mir wäre auch sonst nichts geworden, aber trotzdem daran bin ich gescheitert, darauf kann ich es schieben. Wie war das bei dir? Hast du auch mal so Ausflüge gehabt und es gab ein bisschen schwierige Zeiten oder hattest du immer so Bock auf Handball, dass das klar war, zum Training, zum Spiel, zum Training, zum Spiel?
Ja, also ich habe zwischen Köln und Düsseldorf gewohnt, Dormagen, und da ist Karneval ja sehr groß. Und wenn es Karneval gab, dann wurde Karneval gefeiert. So, und das ist nach wie vor auch eine der geilsten Partys, die man machen kann. Also mit Gummersbach gab es halt ein Trainingsfrei und wir sind mit der Kiste Bier in den Zug gestiegen und wir waren alle irgendwie in Blue Man Groups. Nicht Blue Man Groups? Doch, Blue Man Groups.
Einfach diese ganz blauen Gesichter.
Nee,
da,
nicht, ne? Blue Man Groups, sag schon.
Backstreet Boys, hätte ich dich
ja,
jetzt
so
gesehen.
Nee, anders. Wir waren alle gleichzeitig, also gleich gekleidet und also es gehörte einfach zur Tradition. Und ich kann mich ja tatsächlich an eine Sache erinnern. Du hast mich gefragt, wie es bei mir war mit diesem Feiern und so. Michel Lochtenberg, der links außen von TSV Bayer Dormagen damals, hat mich in die Schranken gewiesen und hat gesagt, du warst besoffen am Montagabend und wir spielen am Mittwoch gegen Kiel in Kiel und du hast die Chance, dahin zu fahren. Und ich weiß noch, dass ich damals nicht mitgekommen bin, weil ich krank war. Und ich bin natürlich über Karneval krank geworden. So, und ich habe mich halt nicht so verhalten, wie man sich sonst als Profisportler hätte verhalten sollen. So, das war halt so ein richtiger Schlag ins Gesicht, so, ja, ey, irgendwie hat er recht, so, und der hat mich richtig so zu Sorgen gemacht und gesagt, ey, was willst du eigentlich? So.
Krass.
Du kannst in Kiel spielen in 2 Tagen und du gehst aber irgendwie feiern. So. Und ja, dann habe ich es nicht nochmal gemacht.
Das hat quasi schon gereicht. Dann warst du.
Das hat gereicht. Ja. Das hat schon gereicht. Es ist auch gut, dass ein älterer Spieler das dann damals so gesagt hat.
Voll geil. Das Coole ist, muss ich dir sagen, wir holen jetzt die erste Sprachnachricht dazu, denn die geht quasi genau in die andere Richtung, wenn ich es richtig verstanden habe. Du musst uns dann nachher mal aufklären, ist ein alter Buddy von dir, der uns mal... Ach, wir hören einfach rein. Es wird sich, glaube ich, selber erklären.
Ja, hallo ihr zwei. Hier ist Moritz. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Spaß gehabt zusammen und habt ein bisschen gelacht. Ich hoffe auch, dass Schmiso seinen Neujahrsvorsatz umgesetzt hat und seine Intros kurz gehalten hat. Canton ist ja ein Franzose durch und durch. Allerdings hat er ja auch schon 1, 2 deutsche Grundprinzipien drin. Leider nicht die mit der Pünktlichkeit. Deswegen hoffe ich mal, dass ihr trotzdem halbwegs pünktlich begonnen habt. Als ich gefragt worden bin, ob ich dir etwas schicken möchte, habe ich lange gerüchtet, was man denn so erzählen könnte, was noch im Rahmen ist. Und da ja gerade der Karneval quasi tobt, und du ja auch als Rheinländer in deinem Herzen, der da geworden bist, gerne Karneval mit mir verbracht hast, könntest du da mal die Geschichte zum Besten geben, wie wir uns an einem, ich glaube, es war Weiberfastnacht, Altweiber, Donnerstag, trotz Training uns nach Köln gebracht haben. Liebe Grüße und habt noch viel Spaß. Ciao, ciao.
Bester Tag.
Liebe Grüße an Moritz, vielen Dank. Genau, und jetzt musst du mal erzählen. Alter Kumpel von dir, was war Moritz da los?
Moritz Barko, als ich damals in Gummersbach gespielt habe, hat er in Ferndorf, TuS Ferndorf gespielt, zweite Liga. Wir haben sozusagen zusammen gewohnt in Gummersbach. Mhm. Und altbekannter aus Dormagen, genau. Moritz erzählt eine Geschichte über Altweiber 2013, meine ich, war das. Ich war kurz vor einem Comeback wegen einer Fuß-OP, die Ende 2012 passiert ist. Und dann haben wir uns kurzfristig entschieden, wir können nicht einfach so nicht nach Köln fahren, donnerstags. Wie ich vorhin sagte, ne, wir sind beide in Karneval groß geworden. Geht nicht. Führt keinen Weg dran vorbei. So, und dann haben wir uns irgendwie als Basketballer verkleidet, so gut es ging. Keine Ahnung, ne? Converse angezogen, hier Stirnband und so, was weiß ich alles. Und dann gab es in der Gummersbacher Sporthalle einen Basketballkorb, den man auseinanderbauen konnte. Wir haben halt quasi nur das obere Stück genommen, also sprich den Korb, und den Hallenmeister gefragt, ob der noch einen Basketball übrig hat. So sind wir nach Köln gefahren. Ich sag's dir, Schmizo, wir waren die Attraktion. Es war Bombe. Also wir reden ja heute noch drüber. Und meine Schwester damals getroffen, die damals irgendwie ihr Abitur gemacht hat. Und gefeiert hat und so weiter. Und wir sind halt dahin. Die Stadt ist voll, 600.000 Leute. Ich weiß nicht, ob du schon mal Karneval gefeiert hast.
Leider noch nicht.
Und dann halt an jeder Ecke irgendwie im zweiten Stock irgendwie so, yo, schmeiß mal den Ball rüber. Und dann mussten wir halt, das war für uns okay, weißt du, wir mussten den Ball halt rüberwerfen, in den zweiten Stock hoch. Und wir sind irgendwie 20 Meter weiter gelaufen. Und dann haben die Leute vom zweiten Stock, ersten Stock aus 10, 20 Metern immer geworfen. Und du konntest mit dem Kopf halt dirigieren, wo der Ball hin sollte. Und natürlich haben wir es halt immer so gemacht, dass der Ball getroffen hat. Wenn es eine Lady war zum Beispiel oder so, ja?
Ah, ja.
Und dann halt, ne, alle drumherum mega abgefeiert und so. Es war ein gutes Tool.
Okay, das muss ich, ich bin zwar verheiratet, ist leider für mich alles zu spät, aber das merke ich mir für mein nächstes Leben.
Karneval sei mit Basketball. Basketballer, bau einen Basketballkorb um oder ab. Ein Ball reicht. Der hat es auch wieder nach Gummersbach geschafft, überraschenderweise.
Nein.
Und Basketball war so.
Aber ein echter Basketball aus 20 Metern, wenn man den mal auf den Schädel kriegt oder der irgendwen anders trifft, das tut aber auch schon ganz schön weh, oder? Aus dem zweiten
Stock. Das ist an dem Tag auch passiert.
Das kann ich mir vorstellen.
Also ich habe mir damals eine GoPro umgeschnallt und so. Es gibt auch irgendwie noch Aufnahmen davon.
Ah, bitte. Oh, geil. Ja gut, aber ihr habt wahrscheinlich professionell betäubt dann die Stellen, dass man das halt so macht im Karneval. Ne?
Genau, und was ich aber dazu sagen muss, und Moritz, mein Kumpel, hat es angesprochen, wir haben tatsächlich am gleichen Tag noch Training gehabt. Das heißt, wir waren ein paar Stunden da und sind dann von Köln halt wieder die 40 Minuten nach Gummersbach wieder zurückgefahren.
Und? Hat es der Trainer gemerkt?
Wir haben ja nichts getrunken. Also das... Ach das so. Haben wir ja auch nicht. Wir haben ja auch nicht damit geprallt, dass wir gerade in Köln waren oder so. Das war ja eine
Sache. Die ihr habt echt nur gefeiert, aber ohne Alkohol.
Ja, an dem Tag schon. Ne?
Okay. Ich höre ein Schnaufen bei dir, aber ich glaube dir das jetzt mal, weil du hättest keinen Schiss, die Geschichte auch anders zu erzählen.
Nö, ich würde dir auch sagen, aber wir sind ja auch, erstens sind wir mit dem Auto gefahren. Ich kam aus einer Verletzung zurück und irgendwie durfte man sich keinen Shit da damals irgendwie erlauben.
Ja. Cool. Du, ich hole direkt die nächste Sprachnachricht dazu. Das ist in dem Fall dein Bruder. Wir springen noch mal ein bisschen zurück in die, glaube ich, noch jüngeren Jahre.
Als wir jünger waren, gab es nur eins für Quentin, und zwar Spielen. Er hat mich morgens in meinem Zimmer geweckt und hat mich aus dem Bett gezogen, und wir sollten direkt nach raus und spielen mit dem Ball. Und irgendwann, wenn ich nicht mehr wollte, habe ich den Ball richtig weit weggeworfen. Dann ist der hinterhergelaufen und ich habe den Moment genutzt, um mich im Haus zu verstecken. Das hat ihn richtig doll geärgert. Aber diese ganze Zeit miteinander zu spielen, hat für später beim Handball auf dem Spielfeld gesorgt, dass wir uns während des Spiels richtig gut verstehen konnten und schön miteinander spielen konnten. Ja, das war schön.
Du musst ja ein echter Freak gewesen sein, ey. Das finde ich so geil. Der schmeißt den Ball weg und versteckt sich im Haus, weil er nicht mehr kann.
Mein Vater hat damals beim AS Monaco war er Spielertrainer. Und wir haben in den Bergen über Monaco quasi gewohnt.
Ach, hör auf. Okay, du hast aber auch eine Jugend gehabt, ey.
Über Monaco, also wir haben nicht in
Ja,
Monaco
aber das ist
gewohnt.
ja
Das
noch
ist.
schöner. Ich will, in Monaco würde ich, glaube ich, auch nicht wohnen wollen, aber ich finde, da drauf zu gucken, ist das Geilste
Gebe
der
ich dir
Welt, ey.
recht, gebe ich dir recht. Das war eine sehr schöne Aussicht von dort, wenn gutes Wetter war. Ja.
Geil, aber
Was ich
sorry, du
dazu
wolltest.
sagen will, was ich dazu sagen will, ist, mein Bruder wollte Fußballer werden. Und gerade, es war halt so, du fährst an diesem Casino in Monaco vorbei. Wer das Glück hatte, das zu tun, sieht ganz, ganz teure Autos. Und er wollte halt einen roten Ferrari fahren. So. Victor, du willst doch einen roten Ferrari fahren später und Fußballer werden. Ja. Ja, Digga, musst du rauskommen mit mir und spielen. Ja, stimmt, das recht und so, ja, okay, dann sind wir halt raus und dann, ja, und dann kam es halt tatsächlich dazu, was mein Bruder halt eben sagte, so, ja, wenn er keinen Bock mehr hatte, dann hat er das Ding irgendwo hingefeuert und ich musste hinterherlaufen, als er ich zurück war, war der schon weg.
Aber geil, da hast du ja voll die Methoden schon deines Vaters wahrscheinlich so. Motivation, wie man den anderen dazu bringt, mitzumachen, das scheinst du in jungen Jahren schon perfektioniert zu haben.
Ja, ich weiß auch nicht, ich glaube, der hat ganz schön drunter gelitten. Mehr als er Spaß hatte, wahrscheinlich.
Oh, aber wie war das denn? Du wolltest doch sicher Handball spielen und er wollte dann Fußball spielen oder wie? Oder Hauptsache Ball spielen.
Nee, der wollte nur einen roten Ferrari fahren. Ich glaube gar nicht. Er wusste gar nicht, wie man dazu kommt.
Und jetzt, was ist aus ihm geworden?
Victor wohnt in Hamburg und hat eine abgeschlossene Ausbildung gemacht und ist in der Werbung tätig.
Und?
Und ich glaube, das gefällt ihm gut.
Und hat er einen Ferrari?
Und fährt ein Fahrrad.
Fahrrad ist die Vorstufe zum Ferrari.
Ja, man fängt immer ein bisschen klein an. Und dann irgendwann hat er seine eigene Werbeagentur. Und dann.
Dann
Ja,
passt
das
auch die
wünsche ich ihm.
Karre. Aber
Das
ich meine,
wünsche ich ihm.
in Veszprém verdient man ja, glaube ich, die dicke Kohle, oder? Könntest du ihm nicht einen Ferrari kaufen?
Ja, uff. Ich weiß ja, also du bist ja schon was länger im Handballbusiness und du weißt ja schon, dass man als Handballer nicht die gleichen Gehälter hat wie Fußballer. Also ich würde mir einen Ferrari im Leben nicht. Da passen ja auch, ne, passen keine zwei Kinder
Genau,
rein.
könntest nicht mal deine zwei Kids mitnehmen, du hast recht.
Nee, richtig. Nee,
Ist
ist
das
nichts für
eigentlich
mich.
für dich manchmal so, ich meine, seien wir ehrlich, wenn du ein so guter Fußballer wärst, wie du Handballer bist, heißt absolute Weltspitze, dann wärst du mehrfacher Millionär. Da müssen wir nicht drum herum reden. Ärgert einen das manchmal?
Nee, mit dem Gedanken spielt man nicht, weil ich wäre ja nicht doppelter Weltmeister vielleicht.
Stimmt. Ziemlich sicher so gar nicht. Ich glaube, das hat keiner geschafft, oder? Von
Doppelter Weltmeister?
98 bis 2018 hat keiner durchgehalten im Fußball. Das glaube ich auch nicht. Dass einer bei beiden.
Doppelter. Nee, das ist noch nie vorgekommen, oder? Dass einer zweimal Weltmeister ist im Fußball? Doch. Ja, doch.
Oh Gott, jetzt fragst du mich was. Ist nicht Pelé oder so? Ich bin mir nicht
Doch,
sicher.
doppelter Weltmeister gab es schon mal, doch, ja.
Also ich weiß es nur, in Deutschland gibt es ja Franz Beckenbauer, der halt als Spieler und Trainer war.
Ja, genau.
Genau, das
Nee,
kannst du
du,
mir.
also auf die Frage kann ich dir ganz leicht antworten. Also, wir haben einfach ein anderes Leben und mir gefällt das einfach, weil wir immer noch irgendwie, Mbappé sagte das irgendwie mal. Er sagte so: Ja, wir haben ein gutes Leben, aber wir sind auch irgendwie in so einer goldenen Zelle, in einem goldenen Gefängnis. Und du hast ja kein normales
Ja,
Leben.
der kann echt nicht rausgehen, ne? Ich glaube, ohne Scheiß, ich muss auch sagen, der ist so einer der wenigen. Wenn ich den auf der Straße sehen würde, da könnte ich mich auch kaum zurückhalten, mal hinzugehen und nach dem Autogramm. Den finde ich so geil.
Ja, das ist halt das Problem. Und wir als Handballer, wie ich vorhin sagte, ich kann hier normal irgendwie meine Croissants und so holen. Und bin hier der Riesenstar für die Einheimischen, aber trotzdem werde ich in Ruhe gelassen.
Das ist ja eigentlich eine geile Mischung, ne? Ja, das ist
Ja.
eigentlich eine coole Mischung. Der Moritz, dein Kumpel, hat uns erzählt, dass du mal von Borussia Mönchengladbach, was ja jetzt nicht die schlechteste Adresse ist, zum Fußballprobetraining eingeladen wurdest. Also es hätte ja was werden können, scheinbar mit der Fußballerkarriere.
Ja, das ist der Grund, warum ich das mal irgendwie, weil die Frage ist gar nicht so verkehrt gewesen eben. Diese Journalistenfrage, die kommt ja mal ab und an. Es war damals in der, es muss in der 8. Klasse oder 9., 8. Klasse oder sowas gewesen sein. Ich habe einen Kumpel, der wurde immer abgeholt und wieder zurückgefahren vom Borussia Mönchengladbach. Und der hat irgendwie seinem Trainer erzählt, ja, ich habe hier irgendwie im Sportinternat oder in meiner Sportklasse jemanden, der kickt ganz gut. Kann ich dir mal mitnehmen? Und ich hatte an dem Tag irgendwie kein Handballtraining. Und ich war als 91 geboren mit den 92ern. Damals irgendwie beim Fußball waren irgendwie alle gleichen Jahrgänge auch zusammen. Es waren keine zwei Jahrgänge zusammen. Und dann
Ach
war ich da
krass,
halt
nicht
der
wie beim
Älteste.
Handball, genau, weil da kenne ich
Genau,
auch so, dass immer
richtig.
doppelt sind, ne? Ja.
Ja, also es war dann irgendwie so, ich war mit der B2 und ich hätte eigentlich zur B1 müssen, irgendwie sowas. Und dann habe ich mit denen trainiert. Ich war in der Abwehr nicht so schlecht. Konnte mit dem Ball ganz gut umgehen. Ich war da auf dem Trainingsgelände und so weiter. Wir wurden auch abgeholt und wieder zurückgefahren und haben Hausaufgaben gemacht im Zug und so, im Bus. Und am Ende des Trainings sagt er so: Jo, du bist groß, war auch eins der größten da. Schnell und so weiter. Ja, kannst dir vorstellen, morgen zur B1 zu gehen mit den Jungs da drüben. Die sind nämlich dein Alter. Und ich weiß noch, wie ich zu ihm sagte: Nö, ich habe morgen Handballtraining, kann ich. So.
Geil. Oh, und hat er das akzeptiert oder hat er komisch geguckt?
Nö, ich glaube, er hat dann einfach. Also im Fußball hast du ja so viele Jungs, die danach
Das stimmt so,
halt.
ne? Da kommt echt
Ja.
direkt der Nächste wahrscheinlich, ne?
Ja.
Da gibt es in Deutschland echt genug Nachwuchs, ne? Da
Ja,
brauchen die
genau.
sich keine Sorgen machen.
Ja. Aber es war spannend. War spannend.
Ja. Sag mal, und du hast auch, ich muss zugeben, aus Monaco kenne ich nur komplett als Fußballverein. Ist ja echt kein verkehrter, war Mbappé ja zum Beispiel auch. Aber ich wusste gar nicht, wie sind die im Handball so?
Ich glaube mittlerweile irgendwie so vierte Liga.
Ah, dann erklärt sich's, warum ich da nichts von weiß. Okay.
Nee, nee, die haben damals mit meinem Vater eben irgendwie probiert, irgendwie das ein bisschen groß zu machen, aber der damalige, der Prinz Albert in Paris, in Monaco war nach wie vor Bobsleigh, also Bob und Fußballfan.
Der ist ja selber, das hat mir Buschi heute erzählt, dass der selber bei den Olympischen Spielen Bobfahrer war. Das ist ja auch
Genau.
irre, ey. So ein
Ja,
Fürst
Wahnsinn.
im Bob, lebensmüde, ey.
Ja, Wahnsinn. Er war sportbegeistert. Das war ja die Idee dahinter. Und die wollten halt irgendwie so ein bisschen was großziehen und das ist irgendwie nichts draus geworden.
Okay. Und dann, wie war das für dich? Ich meine, Monaco klingt ja schon so sehr edel und von da wegzugehen und dann auch ins Ausland nach Deutschland zu gehen. Da warst du ja auch echt noch jung. War das cool für dich?
Nee, gar nicht. Wir haben damals sind wir noch nach Nizza gezogen, kurz bevor wir in Deutschland gelandet sind. Alles andere als cool als Neunjähriger irgendwie aus deinem gewohnten Alltag rausgezogen zu werden. Alles andere. Ich weiß noch, ich habe alle Wände des Hauses in Nizza geküsst und gesagt so, hey, ich weiß nicht, warum wir fahren und so. Habe mich da irgendwie verabschiedet so bei den Kumpels und ich wusste gar nicht, was uns erwartet. Bis Uli Derert mir bei einem Termin mit meinem Vater, ich bin dann da irgendwie mitgegangen, der hat mir dann Derby Star so einen Handball geschenkt in der Geschäftsstelle. Das war der damalige Geschäftsführer von Dormagen. Dann fand ich Deutschland geil und ich wollte bleiben.
Wirklich? So leicht
Ja.
warst du zu kaufen mit
Ich
einem
war so leicht zu
Derbystar-Ball.
kaufen. Mit einem Ball konntest du alles machen mit mir.
Geil, ey. Oh Mann, ey, du bist echt ein Typ. Und dann, ich hoffe auch schnell wieder Freunde gefunden und so, weil das stelle ich mir auch als das Schlimmste vor, ehrlich gesagt. So als kleines Kind ist die Welt für einen ja so ungreifbar und groß. So, hast dich schnell
Ja.
eingelebt?
Ja, definitiv. Also in der Handballmannschaft sowieso, ne, wenn du ein bisschen, man hat dann gemerkt, so was ich dann drauf hatte und dann war ich dann irgendwie Leistungsträger und dann kämpfst dich da durch. Handball ist ja glücklicherweise eine Sportart, die du machen kannst, ohne richtig so zu kommunizieren, zumindest als Kind, ne?
Ja.
Da geht es einfach nach vorne, irgendwie Tor machen und so weiter. Damit drückst du dich aus. Und das ging
Klar,
halt
du.
auch ohne die deutsche Sprache, sage
Genau.
ich mal. So.
Wie
Und
lange
dann
hat das so
kam das.
gedauert, bis du Deutsch konntest?
So ein Jahr, würde ich sagen.
Ah, okay, aber geht dann schon schnell, ne? Also du bist ja dann sicher auch in die deutsche Schule einfach ganz normal gegangen, oder?
Genau,
Ja,
absolut, ja. Ich
ja,
habe quasi die dritte Klasse wiederholt, wenn man das so will.
ja.
Ich habe die dritte Klasse in Frankreich gemacht und in Deutschland wird man nach der vierten Jahr weiter orientiert, also Gesamtschule, Realschule, Hauptschule, Gymnasium und deswegen bin ich nochmal in der dritten gewesen, um ein bisschen mehr Zeit zu haben.
Ja, das macht ja auch Sinn. Ne? Weil, also wenn man direkt da reingehen würde und auch noch nichts versteht in der vierten, das ist ja irgendwie nicht so sinnvoll. Kann ich mir vorstellen.
Am Ende hockst du irgendwie in der Realschule rum oder so. Ich will jetzt keinem also zu nahe treten, aber ich hatte schon den Anspruch halt, ich war kein schlechter Schüler so und es wäre vielleicht so zu früh gewesen, wenn ich sofort in die vierte Klasse gekommen wäre.
Ja, das ist ja auch schlecht. Wenn man unterfordert ist so als Kind, das kann ja auch eine Gefahr sein, dass du dann keinen Bock mehr hast, weil dich alles nur langweilt. So, ne?
Ja.
Und dann so der Weg mit Dormagen, auch, also war natürlich noch eine lange Zeit, aber bis du dann so Profi geworden bist, warst du immer total aussichtsreich? Wusste man schon, dass du so in die Fußstapfen deines Vaters treten wirst, leistungsmäßig?
Nö, das weiß ja auch keiner. Ich glaube, das ist ja, das entwickelt sich durch zusätzliche Arbeit, durch daran, dass du an dir glaubst, an dir arbeitest, etwas Glück hast. Das Glück spielt irgendwann auch irgendwie eine Rolle. Also wenn dein Trainer dir Verantwortung gibt oder eben nicht. So, das finde ich, ist immer ein Faktor. Und ich hatte eben das Glück mit Kai Wandschneider damals in Dormagen, der junge Spieler immer zum Bundesligaspieler irgendwie geformt hat durch seine Ansprachen und durch seine Gespräche und durch seine Taktik damals. Und ihm habe ich sehr viel zu verdanken, zum Beispiel.
Der ist ja echt, ne? Das ist ja auch, was der in Wetzlar, jetzt geht es ja leider zu Ende, aber was der immer wieder macht, ist ja auch absolut faszinierend, ne? Jedes Jahr irgendwie so gut dabei.
Ein super Kerl. Ich glaube auch einfach jemand, der an seine Arbeit glaubt, der fasziniert ist, der absoluter Handballliebhaber ist, der wirklich also komplett hinter seinem Job steht und das mit sehr viel Herzblut macht. Und eben halt in Dormagen einen super Job gemacht hat. Wetzlar hat man auch gesehen, dass er mit den Möglichkeiten, mit dem Umfeld und so, dass er auch riesen Erfolge gefeiert hat, immer wieder große Mannschaften dort bei denen geschlagen hat und eben in Dormagen junge Spieler geformt hat, so wie einige von uns und das so wie Moritz, mein Kumpel, eben auch oder so. Das finde ich, gehört schon dazu, ob du es schaffst oder nicht, wenn du die Chance auf der größten Bühne hast.
Und so dein erster Wechsel dann, weil du warst ja echt, das war ja wahrscheinlich am allermeisten so dein Heimatverein, so lange wie du da warst in Dormagen, ne?
Da dann ist ja, aber komischerweise war es irgendwie so, ich wusste ja, dass ich irgendwann den Schritt gehen muss. Und mein Vater hatte mich sensibilisiert und gesagt so, es gibt sehr, sehr gute Spieler, die sind irgendwo hingegangen und die haben es dort nicht geschafft, weil die mental nicht stark genug waren. Die sind einfach nicht damit klargekommen, dass man dort eine andere Sprache spricht, dass man dort andere Sitten hat, andere Tagesabläufe und so weiter. Und ich war schon darauf vorbereitet, egal was kommt, ich will es schaffen. So. Und dann mit CH Dasen Efendic in Gummersbach dann die Chance bekommen, auch mich weiterzuentwickeln und da irgendwie so nach einem Jahr auch echt eine wichtige Rolle eingenommen und relativ früh dann beim HSV unterschrieben, unter Martin Schwalb. Und so ging das so die ganze Zeit. Das war
du hast schon einen steilen Aufstieg gemacht, so, ne?
Ja.
Ging
ja
irgendwie immer eins mehr.
Ja.
Und so die Hamburger Zeit, ich glaube, du bist ja vor dem ganz großen, ich glaube 2016 war ja die Insolvenz, ne, und du bist 2015 weitergezogen nach, oder hast du noch was mitbekommen so von den anfangenden Problemen dann in Hamburg?
Doch, habe ich. Also es war damals so, meine Freundin ist dann zu mir gezogen, also meine jetzige, oder die Mutter meiner Kinder, sage ich mal, damals halt zu mir gezogen nach Hamburg und dann habe ich Andreas Rudolf gefragt.
Den Mäzen damals dort, genau.
Den Mäzen damals habe ich gesagt, so Andreas, hast du irgendwie eine Stelle irgendwie im Rechtswesen mit für sie? Sie studiert gerade im Jura und braucht jetzt ein Praktikum für 2 Monate. Ja, kann bei mir anfangen, GHD irgendwie in Ahrensburg. Ja, super, okay. Und dann kommen wir auch von der EM zurück, 2014, und werden halt alle in die Kabine gebeten und dann geht es so, ja, wenn ich jetzt nicht eine halbe Mille irgendwie von meiner eigenen Tasche irgendwie in die Mannschafts- oder in die Kassen gespült hätte, dann wäre hier das Brot untergegangen. Krass. Sitzt da halt da so. Wir hatten gerade Gold gewonnen mit Frankreich. Also ich habe zwar nicht gespielt, aber war halt in der kompletten Euphorie.
Ja.
Ich glaube, Dulle hat damals wurde zum besten Spieler also zum Welthandballer gewählt. Ich glaube, Kaneas
2013,
hat
genau.
genau Bronze gewonnen und so weiter. Und dann kommt halt so eine Info. Und dann werden wir halt alle nach Ahrensburg gebeten. Und meine Freundin serviert uns den Kaffee.
Nein! Ach krass, okay. Also
Und
die
wir
hat
haben
es alles
damals
noch
halt,
hautnah miterlebt, oder wie?
ja, genau, irgendwie, ja. Also ich habe das schon so das Anfang vom Ende habe ich da schon mitbekommen. Ja.
Aber du hast ja auch noch voll so, also du kamst ja in dem Jahr nach dem Champions League-Titel. Hast du auch noch so richtig den Glanz gemerkt, so von? Du hast schon gesagt, Dulle, Riesenspieler da gewesen. Die Gilles-Brüder waren, glaube ich, gerade weg, oder? Die sind, glaube ich, ein Jahr davor gegangen, wenn ich richtig bin. Das war ja schon trotzdem eine Riesennummer damals, der HSV, oder?
Wir hatten ein sehr, sehr gutes Team. Wir hatten eine super Mannschaft. Peter Georgic, der eine Bombenkanone hatte, Latkovic, Dulle auf Mitte, Kaneas, der dazu kam, Sarko Markovic, der Halbrechte, der für Katar dann gespielt hat.
Pommes, Yogi, die
Ja,
deutschen
Pommes,
Helden so.
Yogi, Schröder auf
Ja.
Schröder, Stefan Schröder auf
Der
rechtsaußen, Hans-Lindberg.
21-Tore-Mann, wenn ich richtig bin, ne? Ja.
Ja, genau. Hansi, Henrik, Toft Hansen, keine
Ja,
Ahnung.
krass,
Also wir hatten
ist
so
echt
viele gute
nur
Spieler.
Riesennamen, ne? Ja.
Adrian Pfahl auf halb rechts. Und dann kam halt Frank Rost, erster Tag. Frank Rost damals neuer Geschäftsführer, ehemalige Torwartlegende im Fußball. Und
Werder und
sagt
Schalke,
so,
glaube ich, ne? Ja.
ja. Und dann sagte er, jo Jungs, willkommen, mein Name ist Herr Rost. Beim Fußball, wenn man die Champions League gewinnt, braucht man sich für das nächste Jahr, fürs Budget nicht so viele Gedanken zu machen. Beim Handball sieht es ein bisschen anders aus. Falls ihr Fragen habt, mein Büro kennt ihr. Opa. Okay.
Oh krass, okay, hä? Hä? Und dann?
Ja,
Wie ging das?
kühl. Sehr kühl.
Okay.
Ja. So ging es da los. Aber die Stimmung war eigentlich gut. Das war ein Mega-Jahr da. Wir haben nichts gewonnen, aber wir hatten viel Spaß. Also auf Titelebene, sag ich mal, wenn man das so betrachtet, hätten wir eigentlich wie den Pokal und im Champions League hätten wir mindestens bis zum Halbfinale kommen müssen. Aber irgendwie hat es nicht gepasst und dann hatten wir irgendwie anders Spaß.
Und jetzt weiß ich ja, und 2015 dann nach Flensburg, stand das für dich auch schon früh klar, dass du dann weiterziehst?
Es stand relativ, naja, so früh stand das nicht klar. Ich meine, ich habe 3 Jahre eigentlich beim HSV unterschrieben gehabt und Flensburg musste das letzte Jahr abkaufen. Und irgendwann sprach ich dann mit Ljubomir Vranjes. Der rief mich dann an
Ah ja.
und sagte so, macht dir keine Sorgen, wir kriegen das hin, wir kriegen den Wechsel hin, schon frühzeitig. Und das war Ende der zweiten Saison, also kurz von der Sommerpause.
Ja,
So.
also Sommer 2015 quasi schon.
Genau. Und ich habe mich mega gefreut. Ich wollte das unbedingt machen. Flensburg war, wenn mich jemand gefragt hätte, damals selbst als Kiel noch mal so heftig gut war, ich habe immer gesagt, nee, wenn ich mir einen Verein aussuchen kann, Flensburg.
Ach so,
Weil ich fand
wieso?
das, ich fand die Mentalität, die Spieler dort, die Halle. Ich fand es einfach geil. Ich kann es nicht erklären. Ich habe damals jetzt noch bei der WM nochmal mit Melvin Richardson drüber gesprochen und der hat genau das Gleiche gesagt. Er wäre ja auch knapp, es hat nicht viel gefehlt, bis er dass er in Flensburg unterschrieben hätte damals. Und
Oh, den
er
hätte
sagt
ich
zu
gern
mir,
hier gehabt.
ja, in Deutschland, das wäre geil gewesen fürs Publikum und so, ja. Und der sagte auch, Flensburg, das war einfach das Ding so. Das, im Fernsehen zu gucken, Flensburg, das war. Ja, kann man auch mit Worten nicht irgendwie erklären. Das
Ja,
war so.
geil. Das finde ich voll spannend, weil genauso Frank Carstens von Trainerseite, mit dem saß ich in Minden mal zusammen und der hat das auch gesagt. Also ich habe es irgendwie schon vermutet, dadurch, dass der so Nordlicht ist, dass wenn, dann muss seine heimliche Leidenschaft Kiel oder die heimliche Hoffnung Kiel oder Flensburg sein. Der hat auch gesagt, ja, Flensburg, das passt irgendwie. Das ist so faszinierend und geil und da will man irgendwie hin. Ja.
Ja. Ja, so war das dann auch. Und dann haben wir das irgendwie hingekriegt. Das war damals schade, weil Hamburg hat mich so zum Profisportler gemacht, mehr oder weniger. So Champions League da das erste Mal gespielt und so weiter. Riesenhalle und so. Da auch Weltmeister geworden, 2015. Und dann
Da warst du ja auch
durfte.
erst 22, 23, sowas, ne? Du warst ja auch immer noch so jung.
Ja, also total jung, aber irgendwie trotzdem doch da irgendwie eine entscheidende Rolle gespielt auf Mitte. Und zumindest im zweiten Jahr. Im ersten Jahr we sehr, sehr viel weniger. Da habe ich mehr zugeguckt. Aber damals, ja, bin ich gegangen und das wurde halt alles so, hat sich irgendwie so, die Clubs haben sich arrangiert, aber ich bin nicht verabschiedet worden. Weil damals der Geschäftsführer das nicht wollte.
Frank Rost auch.
Nein, Fitzek, Fitzek
Ach so, okay, dann
damals,
schon der
Christian
nächste.
Fitzek.
Okay.
Christian Fitzek, ja. Und das fand ich eben schade. Das fand ich sehr schade. So war das dann. Man akzeptiert dann sowas, ne? Wenn man dann irgendwie einfach einmal das Kapitel irgendwie weiterblättert und sagt, so
Aber
jetzt
weil du
irgendwie.
ein Jahr früher gegangen bist, oder was war das Problem?
Genau.
Ja, okay. Ja gut, hast du ja auch nicht mehr so viel verpasst, muss man ehrlich sein, in Hamburg, ne? Da
Ja, glücklicherweise irgendwie den Absprung rechtzeitig geschafft
kam
im
ja nicht mehr so
Nachhinein.
viel Geiles. Und dann Flensburg. Das Highlight war wahrscheinlich der Titel zum Abschluss, oder wie war? Wobei, da hast du ja, glaube ich, am Ende hast du ja auch nicht, gar nicht mehr so viel gespielt dort, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, genau. Ja, es gibt viele Highlights. Ich würde sagen, trotz der Niederlagen, die beiden Finalspiele im Pokal irgendwie. Das waren schon, also DHB-Pokal oder Final Four sind ein Highlight nach wie vor und das wird ja auch jeder Handballer sagen, der da mal irgendwie das Glück hatte, mitzumachen. Wirklich, das ist echt ein Event, das ist kaum zu vergessen. Ja, und generell die Flens Arena, also das als Highlight insgesamt, würde ich sagen, so in den geilen Spielen, wie es da gebrannt hat, so gegen Kiel oder Magdeburg oder wirklich, das macht Riesenspaß, da zu spielen. Flensburg an sich als Stadt auch eine geile Sache, so weil wir da mega viele Freundschaften geschlossen haben, die wir immer noch pflegen. Unsere Tochter ist ja da geboren und wir haben uns da verlobt und so weiter. Ja. So ein Highlight, klar, mit der deutschen Meisterschaft, die endlich wahr geworden ist, so.
Ja, nach 15 Jahren, ne? Mal
Ja,
wieder, ja.
das war sehr, sehr schön.
Ja. Und warum ist es da eigentlich zu Ende gegangen?
Ich habe relativ früh während der Flensburger Zeit ein Angebot aus West Brem bekommen. Und das ist ein Angebot, das ich nicht ausschlagen konnte. Und ich habe dann damals unterschrieben für nach meinem Vertrag mit Flensburg. Das ganz legal war. Also ich meine, so ist
Das ist
das
ja auch
halt
keine
irgendwie.
Seltenheit im Handball, ne? Glaube ich.
So, und immer weniger eine Seltenheit wird, ja. Und ja, im Zuge dessen hat dann Jubo auch unterschrieben, aber ich habe vor ihm dort unterschrieben, ohne zu wissen, wer mein Trainer damals werden würde. Und habe trotzdem die Flensburger Zeit sehr, sehr genossen. Also, ich weiß nicht, es war eine super Zeit. Es hat echt Spaß gemacht dort, wirklich. Also die Mentalität, auch dieses familiäre Umfeld, das schätzt man, wenn man weg ist. Die Geschäftsstelle, die Nähe zum Wasser, die Nähe nach Hamburg, wir waren in Kopenhagen, wir waren auf Sylt, wir hatten ein kleines Boot mit Jakob, sind, wenn schönes Wetter war, rausgefahren, Fischbrötchen da Ostsee zur Ostsee gefahren, dann mal zur Nordsee gefahren. Dieses Flair und so, das gibt es ja nicht an so vielen Stellen, wo man so gut Handball spielen kann.
Ja, voll geil. Man hört das bei dir auch total raus. Oh, du musst, glaube ich, nur dein Mikro noch mal einmal ein bisschen nach oben tun. Danke dir. Ja, krass. Aber das Ende, ich weiß gar nicht mehr, weil ich habe, das müsste ja auch, doch, das war ja auch das Jahr. Erinnerst du dich noch an dieses ganz bittere Champions League-Spiel, auch im Süden von Frankreich, quasi deiner alten Heimat, wo es so völlig in die Binsen ging und da haben wir uns schon alle gefragt, was ist eigentlich mit Mahé? Warum spielt er gerade keine Rolle? Oder ich habe es mich zumindest gefragt.
Ja. Ja, du, es waren einfach damals andere Umstände. Es war klar, dass ich den Verein verlassen werde. Und damals die Entscheidung von Mike Machulla war halt eben, mich nicht mehr so viel einzusetzen. Und ich habe sehr lange gebraucht, das zu akzeptieren. So, weil ich halt von Natur aus mich immer wieder neu beweisen möchte, dass ich eben nicht auf der Bank gehöre, sondern irgendwie damals mit der Erfahrung, die ich hatte, ich wollte dem Team helfen, kam aus einer EM 2018 mit Frankreich, wo wir Bronze gewonnen hatten, wo ich eine wichtige Rolle gespielt habe, wo ich mich gut gefühlt habe, und dann meiner Meinung nach musste ich auch in Flensburg spielen, so, und im Nachhinein einfach die Kommunikation hat damals nicht gestimmt, so, und wir sind auch im Guten jetzt, also es gibt überhaupt keine Wunden, die ungeheilt geblieben sind, sondern das war halt damals so. Wir haben es, glaube ich, wir haben beide daraus gelernt, so. Und wir sind auch am Ende Deutscher Meister geworden. Das zählt ja am Ende. Ja, das zählt ja
voll,
am Ende.
Voll. Was ja auch krass ist, ne? Ich meine, Lubomir Vranjes hat den Champions League-Titel geholt, aber dass der zum Beispiel, obwohl er so einen riesen Job gemacht hat, das Ding nicht erreicht und Mike dann in seinem allerersten Jahr, ist ja auch irgendwie eine krasse Geschichte, ne?
Ja, Wahnsinn. Und da hat ja da haben alle mitgezogen. Es gab Spiele, wo ein Spieler, der weniger gespielt hat, irgendwie in der ersten Hälfte der Saison ein Riesenspiel gemacht hat, und das alles, wenn du das addierst am Ende, deswegen wirst du Deutscher Meister.
Hast du Andi Schmid eigentlich mal einen Geschenkkorb geschickt, dass er das Ding gegen Melsungen oder Erlangen, ich weiß es nicht mehr genau, nicht reingehauen hat?
Ja, einen Sack Kartoffeln hätte ich ihm schenken können.
Hätte sich Rösti machen können.
Ja, ja. Naja, wir waren natürlich wie verrückt alle vorm Fernseher gesessen. Das war natürlich krass. Aber so ist das ja.
War das erste Sky-Jahr. War das erste Sky-Jahr. Deswegen habe ich auch noch sehr große Erinnerungen daran.
Gute Erinnerung dran, ja. Wir hätten es beinahe zu Hause dann versemmelt gegen.
Gegen 7 Göppinger.
Eine dezimierte Göppinger-Truppe.
Dezimiert, warum die dezimiert ist noch waren, gesagt.
Ja, ich sage das immer diplomatisch jetzt.
Es war krass, da hatte, glaube ich, Daniel Redmann ein Feldspielertrikot mit dabei. Der eigentliche Torwart, das war.
Ja, und die kamen halt nicht gerade aus einer Trainingshalle, sage ich mal. Sondern die sind halt von woanders gekommen zum Spiel, glaube ich, damals.
Wie? Hä? Jetzt bin ich. Das klingt jetzt so, als wären sie im Club gewesen davor, oder was?
Also, laut meinen Infos. Und das muss erstmal verifiziert werden. Aber ich glaube, dass die damals, wie es halt in der Bundesliga üblich ist, und das ist halt keine Seltenheit, dass eine Mannschaft, die wirklich nicht mehr so viel zu gewinnen und zu verlieren hat, dass die halt vorher nach Mallorca fliegt.
Ach nein. Gut, das ist wahrscheinlich eine Tradition, die auf Stefan Kretschmer, schätze ich, auch wieder zurückgeht. Ich glaube, der hat solche Sachen vor einem All-Star-Game, das weiß ich sogar, auch mal. Nein, ohne Scheiß, die kam. Siehste, da bin ich scheiße. Ich glaube, wir müssen im Austausch bleiben. Du musst mir lauter solche Sachen mal, dann bin ich hier. Du steckst alle meine Schwachstellen auf.
Das ist nicht Wettbewerbsverzerrung, weil das war einfach so. Das ist wahrscheinlich heutzutage immer noch so, dass eine Mannschaft, die aus dem Mittelfeld der Liga nichts mehr zu gewinnen oder zu verlieren hat, halt mitten in der Saison sich da 2-3 Tage gönnt.
Ist fürs Teambuilding einfach ja auch vielleicht gar nicht so schlecht. Und so, super, wie sie gegen euch dann gespielt haben.
Ja, haben sie uns fast daran gehindert, Deutscher Meister zu werden.
Ey, stell dir das mal, ey, das kann ich mir gar nicht, stell dir mal vor, das wäre noch schief gegangen, das darf man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen, oder?
Katastrophe. Ja, Maka, draußen waren größte LED-Fernseher aufgebaut, den ich jemals gesehen habe, mega Bühne und so, alles war natürlich darauf vorbereitet.
Ja. Es war 22-20 oder so dann, glaube ich, am Ende, ne? Also war auch echt, war ein Zitterer bis zum Schluss. Du noch mal kurz zur Flensburger Zeit. Auch da haben wir noch mal einen guten Kumpel von dir mit reingeholt. Der ist, wobei das sage ich danach, was ich an der Geschichte so geil finde. Oder an seiner Geschichte.
Hi Tino, hier ist der Steini. Ich hoffe, dir und deiner Familie geht's gut. Ich habe gehört, du bist im Podcast zu Gast heute und deswegen gedacht auch, da gibt es bestimmt ein, zwei lustige Stories aus unserer gemeinsamen SG-Zeit zu erzählen. Wir waren ja von Anfang an auf jeden Fall auf einer super Wellenlänge, hat mega gut gepasst, wir haben richtig viel zusammen unternommen, Du hast mich mega gut integriert. Zusammen mit Jakob waren wir immer mit eurem Boot auf der Förde unterwegs. Das hat richtig Bock gemacht und hast mir echt viele schöne Ecken gezeigt in Flensburg. Und auf jeden Fall gibt es zwei Stories, die mir in Erinnerung bleiben. Du bist ja ein bisschen auch durch den Wind, so wie ich auch manchmal, und bisschen ja, verpeilt, kann man sagen. Und da gibt es zwei Geschichten. Ich weiß nicht mehr, ob die 100% so stimmen, aber du kannst es ja uns dann nochmal richtig erklären. Ich habe das auf jeden Fall so im Kopf. Die eine ist, dass du ins Training gekommen bist und mit einem anderen Auto, und ich frage dich, Tino, wo ist denn dein Auto denn? Und du so, ja, ich war draußen mit dem Auto, Dachfenster noch offen, und dann habe ich vergessen, das Dachfenster zuzumachen, bin dann weg, und als ich zurückkam, war das Auto halt voller Wasser, und dann musste es erstmal trockengelegt werden. Das ist die eine Story, und die andere Story ist auf jeden Fall noch lustiger. Da hast du mir erzählt, da war ich jetzt selber nicht dabei, also musst du dann erzählen nochmal, dass du auch, ich glaube, heimgekommen bist vom Training. Du hast ja in einer vielbefahrenen Straße gewohnt, wo es keine Parkplätze gab. Hast dann erstmal dein Auto mitten auf der Straße mit Warnblinklicht geparkt. Und dann bist du rein, um erstmal nochmal drin was zu machen, um dann das Auto dann umzuparken. Aber hast dann drin vergessen, dass dein Auto unten steht. Und dann halt erst am nächsten Tag morgens bist du, glaube ich, raus oder hast du ein Fenster geguckt und dann gesehen, fuck, da ist noch immer ein Auto mit Warnblinklicht auf der Straße. Wahnsinn, also das hat mich fertig gemacht, als ich das gehört habe. Ich hoffe, berichtige mich, wenn es nicht stimmt, aber das sind zwei Geschichten, die mir auf jeden Fall im Kopf geblieben sind. War eine hammercoole Zeit und hammerlustig. Ich denke gerne dran zurück und bleib so, wie du bist, und bis bald. Ganz liebe Grüße, Steini.
Du mit Autos? Da scheint irgendwas schiefgegangen zu sein. Ey, vielen Dank an Mario Steinhauser
für Scheiße, ich dachte, die Geschichte bleibt mir verschont. Ich dachte, die bleibt im engeren Kreis nur.
Jetzt kennt sie ganz Handball-Deutschland.
Na, also ich habe einen Oldtimer mir gekauft. Nach dem Weltmeistertitel 2017 bin ich mit einem Kumpel nach Berlin gefahren und habe mir halt einen Oldtimer angeguckt und auch gleich mitgenommen. Die Geschichte, die er da erzählt hat, ist eine erfundene Geschichte, würde ich jetzt so sagen. Weil ja, es kam mal vor, dass es in Flensburg geregnet hat. Und es kam auch mal vor, dass es dann im offenen Lady Carsten, so ist die getauft worden, mein Mercedes.
Lady Carsten?
Lady Carsten, das ist ganz richtig.
Warum das denn?
Naja, Lady, weil das eine Mercedes ist.
Ja, das so. Verstehe ich.
Das liegt auf der Hand. Und Carsten, das war halt, die Werkstatt hieß bei Carsten. In der ersten Werkstatt, ich war.
Okay, okay, gut, okay. Jetzt verstehe ich.
Ja, das zum Mitschreiben, richtig. Naja. Na, jedenfalls, ja, da hat es mal reingekriegt, aber die erste Geschichte, damit kann ich nichts anfangen. Tut mir leid, Steini. Jedenfalls.
Die zweite war aber noch besser.
Die zweite ist eigentlich echt komplett hinrissig. Und die macht mich, also die stellt mich auf jeden Fall nicht ins gute Licht. So viel kann ich dazu sagen. Ich kam halt das muss Auswärtsfahrt irgendwie gewesen sein oder so. Das war halt was später, als kein Platz mehr war, ne? Kein Parkplatz mehr war. Und wir wohnten in der Innenstadt auf der Torsbystraße. Das wird den Flensburger was sagen. Das ist so die Straße, die zum Hafen führt und die hoch zur Duburghalle führt, also zum Krankenhaus, aber auch zu unserer Trainingshalle mit Flensburg. Mhm. Eine vielbefahrene Straße, darf man ruhig an dieser Stelle so sagen. halt nicht um 22, 23 Uhr abends. Damals habe ich irgendwas ausgeladen und bin dann hoch und dachte so, yo, ich gehe gar nicht wieder runter, park mein Auto um. Habe ich nicht gemacht.
Das ist so gut, ey.
Pass auf. Und dann am nächsten Morgen, ich war Profisportler und habe halt nebenbei nichts gemacht. Das heißt, ich bin etwas länger auch im Bett geblieben, auch zu dem Zeitpunkt, und war irgendwann so um 9:30 irgendwie, gucke ich dann runter. Und das hat halt, das sah so Banane aus, weil du hast halt diese rechte Spur quasi, wo Autos parkten, war halt kein Auto mehr da, alle sind ja zur Arbeit gefahren, und dann in zweiter Reihe mit Warnblinklicht und hinten halt eine mega Stau gebildet. Oh no. Und ich dachte so, hab ich mein Auto da gefahren? Nein, ich hab das nicht vergessen.
Aber krass, hat da auch keiner, kam nicht mal irgendwie die Polizei und also hat da keiner, sind die Norddeutschen so ruhig, dass sie dann alle einfach dran vorbeigefahren sind und sich gedacht haben, wird schon seinen Sinn haben, dass das da steht.
Warnblink. Ja, das deutete darauf hin, ich komme zurück.
Ja.
Aber es also deutete nicht darauf hin, ich komme nicht 8 Stunden später zurück.
Ah, herrlich, ey.
Ja, das sind ein paar, das war echt ein bisschen blöd. Ja, was soll ich dazu sagen? So war das eben. Danke, Steini.
Ich erlöse dich, aber danke, dass du es uns nochmal erklärt hast. Auch wenn es jetzt keine gute Erklärung war, muss ich dir ehrlich sagen. Aber es war auf jeden Fall lustig. Ich finde bei Marius Steinhauser so geil dieser Fakt, dass der einfach 4-mal am Stück deutscher Meister geworden ist. Das finde ich super. Irgendwie so geil durch diesen Rückwechsel da, Rhein-Neckar-Löwen, den Tausch mit Radivojevic, ne?
Das ist irgendwie geil. Ja, und wir haben uns auf Anhieb super verstanden. Er hat alles geschwätzt ohne Ende, ne, wie er halt ist. Aber wir haben uns sofort gut verstanden. Mhm. Und er ist zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gewesen.
Sehr geil. Du, jetzt habe ich eigentlich nur noch eine abschließende Sprachnachricht. Und gut, ich weiß ja nicht, was noch alles kommen wird in diesem Podcast, irgendwann mal in ferner Zukunft. Aber Stand jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals eine geilere Sprachnachricht gibt als diese hier.
Papa, ich wünsche mir Sanali mit Botoli. Ich liebe dich. Bis zum Morgen zurück. Du kannst super Tore machen. Ich liebe dich. Bis zum Morgen zurück. Bis zu die Welt.
Und ich wollte dich fragen, was du so für Anekdoten über unsere gemeinsame Hamburger Zeit erzählen kannst. Vielleicht ist das interessant. Auf jeden Fall freuen wir uns auf deine Lasagne, die es dann hoffentlich morgen gibt. Bisu.
Ey, das ist so süß. Ich habe mir das heute, glaube ich, 8-mal angehört. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig verstanden habe, aber sie hätte gern Lasagne mit Brokkoli.
Wow. Ja, warte, ich muss. Ja. Ah, es ist echt schön.
Ja. Oh, aber dass sie auch, die ist ja noch so jung, dass sie schon so sagt, Papa, ich liebe dich. Das ist so süß, ey.
Ja, ich habe meiner Tochter Zeichensprache beigebracht, beziehungsweise einige Begriffe. Ich fand das irgendwie damals interessant. Und eins ist irgendwie, das kann man jetzt nicht sehen, das ist ein Podcast, aber es gibt halt einige Sachen, die kann sie halt auch so,
Du streichst dir quasi nach oben über die Brust und übers Herz und hältst es dann so die Hand hin quasi.
Dem und ich halte die Hand hin. Das heißt irgendwie, ich liebe dich so. Mhm. Und das macht sie jetzt auch immer mehr, weil die jetzt auch richtig reden kann. Aber es macht super viel Spaß. Dieses Alter ist das Geilste. 2,5, 3, das ist das mal. Brokkoli. Sie guckt gerade irgendwie irgendeine Kinderserie, da kommt halt oft das Brokkoli vor. Und ne, wir alle Kinder, wenn da halt Kinder Brokkoli essen.
Ah, okay.
Wünscht sie sich auch Brokkoli.
Und das war's, Bodoli, sagt sie, glaube ich, dazu.
Bodoli.
Aber ich komme da nicht drüber weg, dass die ernsthaft auf Kommando quasi 2-mal sagt, Papa, ich liebe dich und du bist der Beste der Welt. Ey, das ist so unglaublich süß.
Du kannst so viele Tore machen. Krass. Das war eine super Überraschung gerade.
Wow. Ja, willst du noch irgendwas über die Hamburger Zeit eigentlich sagen? Oh Gott, nicht, dass die Frage deiner Frau untergeht, aber ich bin das hatte ich ehrlich gesagt schon wieder vergessen, weil ich so ergriffen war von deiner Tochter, obwohl ich es mir 100-mal angehört habe.
Ich weiß nicht, ob es an dieser Stelle passt, aber wir hatten auf jeden Fall mit meiner Frau eine super Zeit in Hamburg und mit Dulle, Hans, Schröder hatten wir, wie gesagt, keine Titel, aber dafür eine Menge Spaß.
Ja. Oh Mann, ey. Wir sind beide noch ein bisschen geplättet, ne? Du wahrscheinlich noch mehr als ich, logischerweise. Ich kann mir das zum Glück ja ganz häufig nochmal anhören.
Ja, hast du das irgendwo noch? Ja, das ist echt, wow.
Deine Frau müsste das auch, aber ich schick's dir gerne. Aber deine Frau müsste das auch haben. Die hat es uns ja zugeschickt. Also es müsste natürlich schon. Ich schick's dir aber der Sicherheit halber mal weiter. Das sollte man sich wirklich aufbewahren. Und es ist ja für alle Zeiten in diesem Podcast festgehalten, weißt du?
Morgen muss ich liefern. Morgen muss ich liefern.
Morgen musst du Lasagne liefern. Stimmt. Das war ja doch die Ansage. Du, damit du auch gleich zurück kannst zu deiner lieben Frau und deiner Tochter, würde ich sagen, wir machen jetzt hier einen Cut hinter Rubrik 2 und machen noch ganz kurz die Fanfragen. Heute habe ich mir mal keine ausgedacht, aber ihr wolltet noch ganz viel wissen von Quentin Maillet und das machen wir gleich noch, was ihr so eingeschickt habt. Quentin, der Victor möchte wissen, war auch mal die deutsche Nationalmannschaft eine Option und welche Titel hätte Deutschland mit dir gewonnen?
Ja, es war kurzzeitig eine Option, aber nicht wirklich.
Okay, aber das, also Rückbesinnung dann aufs Herz oder warum hast du überlegt, mal Deutschland zu machen?
Wir haben damals in der Junioren-Nationalmannschaft oder Jugend oder davor noch bin ich für Deutschland eingeladen worden und wir haben das Turnier gewonnen und gegen Deutschland gespielt und gewonnen und sowieso wusste ich, dass ich für Frankreich spiele. Aber ich habe einen Lehrgang damals in der Nähe von Magdeburg mit der deutschen Vornationalmannschaft gemacht.
Ah, okay. Aber dann war auch da klar, möchtest
ja, ich hatte super viel Spaß, so. Ich weiß auch gar nicht, welcher Spieler denn jetzt irgendwie da war damals, den man kennen könnte. Aber nein, das war eigentlich, der Weg war schon irgendwie gezeichnet mit Frankreich.
Okay. Achso, und die Titel? Was hätte Deutschland mit dir gewonnen? WM 2017 und 15 wären dann nach Deutschland gegangen?
Ich weiß nicht, vielleicht hätte... die komische Frage irgendwie, aber ich weiß nicht. Nee, jetzt war ja immer das, oder ne, das ewige Problem, angesprochene Problem, dass Deutschland keinen Mittelmann hat oder keinen richtigen Gelernten hat.
Ja. Hättest du uns schon helfen können. Der Nico möchte von dir wissen, wer ist dein Lieblingsspieler aller Zeiten?
Aller Zeiten gibt es keinen. Aber es gibt eine Figur, eine Person, die mich geprägt hat, das ist Niko Karabatic.
Okay. Zu dem schaust du am meisten auf, könnte man so vielleicht sagen, oder schaust du am meisten ab?
Ja, aber es hat nicht unbedingt der Erste gewesen. Also der Erste ist Lars Christiansen zum Beispiel. Okay. Und dann kam halt Narcisse dazu, Bertrand Gilles, Kim Anderson, Jomba, der kroatische Rechtsaußen damals. Balic, natürlich.
Zu viel Genialität. Aber was macht Karabatic so besonders? Kannst du das irgendwie kurz erklären, was der anders macht als die anderen, warum der so unfassbar erfolgreich ist?
Der hat über 20 Wettkämpfe, also über 20 WM, EM und Olympia nacheinander gespielt, ohne eins zu fehlen.
Das ist crazy, oder? Das gibt es eigentlich nicht bei der Belastung.
Er war immer halt dann da, wenn er benötigt wurde. So.
Legende. Wahrscheinlich auch der größte, den der Sport je hatte. Aber das dürfen andere bewerten. Mia würde interessieren, hast du einen Spielzug, den du am liebsten magst?
ja, schnelle Kreuzungen für die Halben. Also, dass die in guter Position sind zum Wurf. Was macht Spaß, wenn das klappt.
Das ist schon mal gut für einen Mittelmann. Das ist die beste Grundvoraussetzung, glaube ich, wenn man das gerne macht. Das vielleicht noch ganz kurz. Wie ist das eigentlich? Hast ja immer beides gespielt. Was bist du denn im Herzen? Bist du ein Linksaußen oder ein Rückraummitte?
Ja, Mitte. Ja. Es war immer so, ich war Linksaußen in den Jahrgängen, wo es Ältere gab, weil ich dann ein Defizit körperlich hatte. Ja. Und dann, als ich dann mit den Gleichaltrigen war, war ich wieder Mitte und so weiter. Und das hat sich dann immer so...
Okay. Aber jetzt siehst du dich schon. Jetzt gibt es ja keine körperlich Stärkeren mehr, ne? Jetzt kannst du auf der Mitte bleiben.
Es macht mehr Spaß auf Mitte natürlich. Ja.
Mehr Einfluss aufs Spiel, ne?
Absolut.
Jakob fragt: Mit welchem Spieler aus der Liquimoli HBL würdest du deinen Spielstil vergleichen? Da bin ich jetzt auch gespannt.
Oh, okay. Ja, ich würde sagen, puh, gute Frage. Also jetzt mit den jetzigen aktiven Spielern.
So verstehe ich es, genau.
Ja, so eine Mischung irgendwie aus Dalibor Doda, der spielt ja nicht mehr da.
Mindener Legende, aber ich glaube, den kennen noch alle.
Ja, und weiß nicht, ja.
Damit gibst du aber schon mal zu, das finde ich gut, dass du Genie und Wahnsinn, weil das ist für mich Dalibor Doda in Perfektion. Genie
Ja,
und Wahnsinn.
ja. Ja, ich bin ein bisschen größer, nicht so schnell, aber auch so. Also ich würde sagen, Dalibor Doda passt ganz gut, auch wo wir nicht die gleiche Größe haben, aber ja, ist eine Inspiration gewesen.
Sehr cool, sehr cool. Michi fragt, wie war es mit Veszprém in Flensburg zu spielen? Also die Rückkehr quasi zum Ex-Club.
War schön. Es war schön. Ja, es war schön, weil wir gewonnen haben, auch mit meiner jetzigen Mannschaft.
Okay. Und aber man quatscht dann schon auch nochmal mit den alten Kollegen.
Ja, sicher, es waren sehr viele Freunde da, die mit denen wir noch die Freundschaft pflegen, die auch da waren, und das machte das Spiel dann noch besonders.
Ja. Wo hast du am meisten als Spieler gelernt, möchte Paul wissen.
Jetzt mit David Davis als Trainer.
Ach, echt? Da war ich jetzt gar nicht gefasst drauf. Das musst du noch mal kurz erklären. Krass, ist der so innovativ oder wie?
Naja, das spanische Spiel erfordert sehr, sehr viel Zeit, um das zu beherrschen, weil es eben sehr, sehr viele technischen Feinheiten sind. Und die ich vorher gar nicht so auf dem Zettel hatte. Also ich bin wirklich ein anderer Spieler geworden hier.
Mir hat das Fabian Böhmer so ein bisschen erklärt von Ortega, ne? So man guckt auf die Fußstellung des Gegners und entscheidet sich dann in der Kleingruppe, ob man, wo man lang geht oder ob man mit dem Kreis spielt oder selber auf den Wurf geht. Das ist ja echt krass, worauf man da gucken muss. Geht das auch so in die
Ja.
Richtung, was du meinst?
Ja, es geht allen so, die jetzt mit ihm spielen und damals das System nicht hatten. Also zum Beispiel Rasmus Lauge oder so. Rasmus sagte auch, ich analysiere jetzt Spiele, wenn ich die im Fernsehen gucke, als hätte ich gerade eine Video-Analyse mit der Mannschaft und sage so, ey, aber der hätte das und das besser so und so gemacht und das ist ja klar, dass er das und das macht, weil er das und das vorher gemacht hat.
Geil.
Und das ist Wahnsinn, wirklich.
Geil. Oh Gott, da kommt ja was auf uns zu. Wenn ihr jetzt alle so Handball-Brains seid, dass wir spielen können, wissen wir eh schon. Ist
Ja,
geil.
ja. Nein, es ist spannend, verschiedene so Ansichtsweisen von Handball kennenzulernen. Definitiv.
Ibra fragt, wie stylst du deine Haare? Die waren früher noch viel kürzer, als du in Flensburg gespielt hast, als heute.
Ja, wie style ich die? Was meint er damit? Puh, mittlerweile mit zwei Kindern ist mit Style nicht mehr so. Ist nicht mehr so.
Die Mähne wächst einfach, ne?
Ja, absolut, ja. Also, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, Zopf und dann passt das schon.
Eine allerletzte Frage noch, die kommt jetzt wieder von mir. Die kennst du ja schon, dass die immer kommt bei Hand aufs Herz am Ende. Welchen Gast würdest du uns mal empfehlen? Wen sollten wir mal einladen?
Also, wenn das ein Spieler sein soll, dann auf jeden Fall Lars Christiansen oder halt Nico Karabatic.
Ja, stimmt
Wenn
eigentlich.
nicht,
Ja. Aber mit dem
wenn
muss ich
nicht.
natürlich dann Französisch reden, oder? Oder kann der noch so gut Deutsch?
Nico kann super Deutsch.
Na wirklich, ist da
Mit.
nichts? Weil oft geht es ja dann auch wieder verloren, wenn man eine Zeit lang
Ja,
weg
aber
ist.
mit. Nico ist ja. Nico. Also, Nico kann. Nico ist. Also, ein Brain, also der kann auch alles. Also, intellektuell ist der auch am. Ist ja auch sehr fit. Deswegen kann auch eine zweistündige Podcast-Reihe mit Ihnen auch ruhig auf Deutsch sein. Und wenn das kein Spieler sein soll, dann Kai Wan Schneider.
Okay, den habe ich geil. Das ist auf jeden Fall einer, den ich auf der Liste habe. Bin auch sehr gespannt, wo. Ich hoffe, dass es für ihn weitergeht, wo es in Wetzlar zu Ende geht. Aber mit Karabatic, das behalte ich mir im Kopf. Im Zweifel musst du mir seine Nummer besorgen,
Ja, das
wenn ich
kriegen
an
wir
den
hin.
rankomme. So, mein Lieber, Tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Das hat echt riesig Spaß gemacht, war unglaublich witzig. Echt vielen Dank, dass du so lange dabei warst.
Danke, dass ich dabei sein durfte, wie ich vorhin erwähnt habe. Es ist echt eine Ehre, dass ich dabei sein durfte.
Nee, da muss ich dir widersprechen. Das ist wirklich für uns eine Ehre. Für mich vor allem, dass du dir so lange Zeit genommen hast. Das fand ich echt riesig geil. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit deinen zwei Kids. Sag deiner Frau nochmal tausend Dank, dass sie dich so lange entbehrt hat an mich. Und ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder, mein Lieber.
Danke, Schmizo. Alles Gute euch auch. Ciao, ciao.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war lang genug. Bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Gerne hier reinfolgen, allen erzählen, dass es diesen Podcast gibt. Und wir sind endlich wieder da. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Jetzt wieder alle zwei Wochen, bis die Saison endet. Macht es gut. Ciao, ciao.